Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Interview mit Gopal, dem Traumaheilungsexperten. Willkommen, Gopal, und danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Herzlich willkommen, liebes Jetzt-TV-Team mit Yvonne, Nages und Wolfgang. Und hallo, alle zusammen.
Hallo,
Ja,
lieber
hallo.
zusammen. Ich.
Hallo.
Hallo.
Ja, Wolfgang, du wolltest mit den Fragen anfangen.
Ja, ich habe mir einige Videos wieder von dir angeschaut in Vorbereitung auf dieses Interview. Und da ist mir eines aufgefallen, und zwar in einem deiner Interviews sagst du, dass Angst Wut ist. Kannst du das vielleicht mal näher erläutern, was du damit meinst?
Ja, im Prinzip ist das ist ein Teil eines Kontinuums. Ne? Wenn wir unsere Lebensenergie, wenn die frei fließt über die Emotionen, über den Austausch, die Kommunikation mit der Welt, dann können wir sagen, da ist Freude und die Emotionen ungebremst, ungefiltert. Und wenn wir in Be Gefahr sind, ja, dann reagiert der Körper einfach mit ganz sinnvollen biologischen Reaktionen, die dazu dienen, eine Gefahr abzuwenden. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Energie bereitgestellt wird für Kampf und Flucht. Ja, also wenn wir zum Beispiel von einem Raubtier angegriffen werden, dann brauchen wir eine andere Physiologie, als wenn wir in der Gruppe zusammen irgendwo vorm Feuer sitzen und uns austauschen. Das sind völlig andere physiologische Anforderungen. Das sind auch im Hirn andere Areale aktiv. Also das ist wie eine komplette Umstellung des Körpers für Kampf und Flucht. Und wenn das nicht möglich ist, das heißt, wenn der Körper, es geht im Prinzip immer nur um den Körper, wenn der einer Gefahr ausgesetzt ist, fährt hoch für Kampf und Flucht, stellt alle Energie bereit und kann nichts machen, weil er zum Beispiel eingesperrt ist, verletzt, kann sich nicht bewegen, ohnmächtig, einem übermächtigen Gegner ausgesetzt, kann nicht weg, dann hat der Körper sozusagen ein Problem, weil was macht er jetzt mit der hochgefahrenen Energie? Der kann die nicht in Aktivität umsetzen. Und dann kommt früher oder später etwas dazu, was das System wieder dämpft. Aber es ist nicht so, dass es eine Entspannung ist, sondern es ist quasi eine zusätzliche Dämpfung. Und das geht dann in Richtung Erstarrung und Todstellreflex und Dissoziation. Und wenn das länger anhält, dieser Zustand, dann verwandelt sich das früher oder später in Angst und irgendwann dann in Depression. Also das ist sozusagen das Kontinuum. Normalität, Gesundheit, dann Wut, Hass, dann Angst, Panik, dann Depression, Selbstzerstörung und dann irgendwann kollabieren. Das ist einfach das Kontinuum des Körpers, des Nervensystems in Abhängigkeit von Gefahr, Sicherheit und eben je nachdem, ob er handeln kann, also etwas tun kann oder nicht. Insofern ist Angst dasselbe wie Wut, wie Depression. Das ist alles dasselbe. Also frei fließende Lebensenergie, Angst, Panik, Wut, Hass, Depression ist alles dasselbe, nur einmal so fließend, wie es ungebremst sich entfalten will und einmal eben verzerrt oder maximal verzerrt. Und das eben das Problem bei der Sache ist, dass jemand, der Angst hat, der merkt ja die Wut nicht. Das ist ja wie so genau das Gegenteil, ja? Und das heißt, jemand, der Angst hat, der kommt nicht zum Therapeuten und sagt, hilf mir an die Wut ranzukommen, sondern der will die Angst loswerden. Und das ist wie so, und da braucht es einfach die Information und eben vielleicht auch Hilfe zu spüren, dass das eigentlich Wut und Hass ist, zum Beispiel, ne? Dass das ist, was da drunter liegt. Und Wut und Hass ist im Prinzip auch noch nicht das, weil Wut und Hass ist sozusagen, liegt dazwischen, zwischen freigelegter Kampffluchtenergie und Angst. Da ist sozusagen Wut und Hass liegt genau dazwischen. Ja, also wenn Wut und Hass entsteht, wenn unsere Grenzen überschritten werden und wir aber nichts machen können. Ja, wenn das ist sozusagen die erste Stufe, also rasender Hass. So erst wenn das eben nirgendwo hinführt, dann wird es früher oder später verwandelt sich das in das, was wir Angst nennen. Ja? Und der Weg daraus ist im Prinzip dem Körper, weil wenn wir sozusagen in einer realen Situation sind, die so ist, also Lebensgefahr und Ohnmacht, dann macht das ja auch Sinn. Also das ist ja nichts, der Körper macht nichts, was keinen Sinn macht. Nur wenn sozusagen das Traumafolge ist und es gibt gar keine Entsprechung mehr im Außen, also wenn wir total sicher sind und machen können, was wir wollen und wir haben Angstzustände, ja, dann macht dieser Zustand überhaupt keinen Sinn. Und dann muss man dem Körper helfen zu realisieren, dass das eben erstens keine Gefahr mehr ist und zweitens, dass er handeln kann. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Einfachste Möglichkeit ist, den Körper zu bewegen und soziale Interaktionen zu starten. Und das ist halt was, was man in diesem Zustand eigentlich nicht möchte. Ja, Angst ist wie so ein Sog in die Erstarrung. Man hat da auch keine Lust zu sozialer Interaktion. Aber das ist das sozusagen, man muss dem Körper einfach zwingen, in eine andere Richtung zu gehen, die Physiologie zu ändern, weil eben dieser Zustand keinen Sinn macht, wenn wir nicht akuter Gefahr und Ohnmacht ausgesetzt sind.
Könnte man vielleicht sagen, dass Wut ein Mittel oder vielleicht auch Auslöser sein könnte, um zu Problemlösungen beizutragen?
Ja, auf jeden Fall. Wut und Hass ist die Energie für uns, Umstände zu ändern, die nicht gut sind. Und das ist alles reine Biologie, ja, reine Biologie. Also es ist ja normalerweise so, wenn Umstände entstehen, die für uns nicht gut sind, dann würden wir normalerweise einfach handeln und die ändern. Da gäbe es weder besondere Emotionen noch besondere physiologische Umstellungen, sondern das wäre einfach ganz normal. Es passiert was, das fühlt sich nicht gut an, wir ändern das. Erst wenn Dinge passieren, die nicht gut sind und wir nichts machen können oder glauben, nichts machen zu können, ja, dann fährt das richtig hoch. Und das ist genau die Energie, die wir dann brauchen, weil je mehr Wut und Hass da ist, desto mehr Energie ist ja auch da, Dinge zu ändern. Und das ist zerstörerisch, weil ein Angreifer, der mir ans Leben will, den muss ich vernichten, weil sonst bin ich selber tot. Das ist einfach die Biologie. Ja. Und die greift halt heute in allen möglichen Situationen, die aber letztlich keine reale Gefahr mehr darstellen. Und das hat dann wiederum was mit Entwicklungstrauma zu tun.
Also Wut ist ja auch so ein bisschen gegeneinander. Wäre eine Alternative, vielleicht miteinander zu reden, anstatt gegeneinander? Die Frage ist natürlich, wie? Ich beziehe mich da auch auf ein Buch. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die Kunst des Miteinanderredens von Pörksen und von Friedemann Schulz von Thun. Was würdest du denn dazu sagen?
Ja, ich sage, es gibt nur ein Miteinanderreden, ein Gegeneinander es ist kein Dialog, ne? Gegeneinander ist Krieg, das ist kein Austausch. Und meine Version ist das ehrliche Mitteilen, was ich am effizientesten betrachte. Und es kommt nicht darauf an, was da ist. Es macht nichts, wenn Wut und Hass da ist, solange wir das kommunizieren können. Also in einer Beziehung zum Beispiel hat ja keiner der Parteien Interesse an Zerstörung, sondern beide haben das Interesse an Beziehungsvertiefung. Und da macht jede Form von Krieg und Aussage überhaupt keinen Sinn, sondern da muss man über das, was da ist, reden, sprechen, das mitteilen. Ich fühle mich gerade wütend. Ja, oder da ist sehr viel Hass im Moment. Und einfach das mitzuteilen löst die Sache schon. In einer real gefährlichen Umgebung oder in Situationen, wo wir uns schützen müssen bei Behörden, in der Öffentlichkeit und so weiter, da geht es darum, diese Energie wirklich auszuagieren und entweder anzugreifen oder eben zu fliehen. Also und angreifen hat ja viele Facetten auch, verbal sich zur Wehr zu setzen und so weiter. Ne, da müssen wir das wirklich so kanalisieren, um uns zu schützen. Weil wenn wir abends da in einer gefährlichen Situation sind und teilen uns ehrlich mit, dann kann sein, dass es nicht gut ausgeht für uns. Ne?
Du hast also jetzt über das geredet, was du so präferierst, dass man sich ehrlich austauscht und mitteilt, die Gefühle und so weiter. Und du hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch immer gesagt, wenn man das so macht, dann ersetzt das langjährige Therapie.
Ja, so, da müssen wir einfach vorsichtig sein. Das habe ich so, glaube ich, nicht gesagt, sondern
ich habe es falsch interpretiert.
Es gibt immer einen Grad von Traumatisierung, wo jemand zwingend Therapie braucht, was nicht Angehörige lösen können, was man nicht durch Zureden und das, was wir als Gesellschaft als Kapazität haben, das kann man nicht lösen. Das braucht dann wirklich Profis, die genau verstehen, was da ist und genau in den ganzen Schichten im Nervensystem und auf der Bindungsebene genau navigieren können, um das System zurückzuholen. Das gibt's immer. Also das ersetzt das nicht immer. Aber was das machen kann, diese lokalen Gruppen und das ehrliche Mitteilen, das kann uns so weit stabilisieren, dass wir erstmal sozusagen neue Erfahrungen machen können. Die Erfahrung, dass Kontakt mit Menschen nicht zwangsläufig zu Leid führt oder gefährlich ist. Und für einige reicht das dann auch. Ja, für einige kann das sein, dass die dann keine Therapie brauchen, aber das ist nicht grundsätzlich so. Das hängt immer vom Grad ab. Und ich kriege manchmal so Fragen, was ist zum Beispiel, wenn der eine Mitteilung hört und der kriegt ein Flashback, ja, der muss zur Therapie, das geht dann nicht, ne? Das reicht einfach nicht aus. Also das Kriterium ist, bleibe ich als Erwachsener stabil, wenn ich ehrliches Mitteilen mache? So, und wenn das der Fall ist, dann kann ich das nutzen, um alles zu transformieren. Und sobald das nicht mehr geht, brauche ich einen Spezialisten.
Ja, ich finde das eine gute Klarstellung, für mich jedenfalls. Das führt mich aber gleich zur nächsten Frage. Können denn überhaupt, sagen wir, Bindungstraumata oder Entwicklungstraumata komplett aufgelöst werden?
Ja, guck mich an.
Ist das bei dir so?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich so wie ich jetzt auftrete in der Öffentlichkeit, niemand hat mich oder ich bin ja nicht, es ist nicht zu sehen, was mit mir früher war. Ja. Also ja, ich habe zum Beispiel bis Anfang, Mitte 20 wusste ich nicht, wie man ein Gespräch führt. Ich hatte von morgens bis abends Todesängste. Ich habe mich nur von einem Tag zum nächsten gehangelt. Wie überlebe ich den nächsten Tag? Ja. Also ja, also bei mir ist das passiert. Und ich sehe es auch bei Menschen, mit denen ich arbeite. Egal wie schwer das ist, es lässt sich bearbeiten. Ja, das muss man einfach wissen. Und man darf sich da auch nicht irre machen lassen. Man muss darauf bestehen, dass es eine Lösung gibt. Und das ist so. Es spielt keine Rolle. Natürlich, wenn es in Richtung psychiatrische Diagnosen geht, das ist ja was anderes. Ja, dann, das ist eine andere Geschichte. Aber solange da ein Erwachsener, solange da ein Teil als Erwachsener noch Kontakt zur Realität hat und damit in der Lage ist, in einen Austausch mit einem anderen Menschen zu treten, ist eine komplette Heilung meiner Ansicht nach möglich. Weil das ist ja sozusagen der Anker, den ich habe. Und diesen Anker muss ich nutzen und den Kontakt vertiefen. Und damit kann sich früher oder später alles lösen. Also das ist keine Sache von Jahren von Therapie. Das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, dass das Längste, was ich mal mit einem Menschen gearbeitet habe, wirklich gearbeitet regelmäßig, war ein Jahr. Und das war ein extremst schwerer Fall mit schwersten Traumata direkt nach der Geburt und so weiter. Ja, also das ist nicht so. Wenn man weiß, wie man da ansetzt und was das Problem ist, dann dauert das nicht so lange. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass jemand sofort eben eine andere Erfahrung macht, weil eben jemand, der sich auskennt, an dem Abwehrsystem vorbei navigieren kann und eine Form von Kontakt herstellen kann. Und dann fühlt sich derjenige in dieser Sitzung im Prinzip beim ersten Mal anders. Ja? Und dann braucht es einfach noch mehr, um das zu verankern und zu helfen, das auch im Alltag für sich alleine herzustellen. Und das war's. Ja.
Also das finde ich wunderbar, wenn du sagst, dass du so viel 1000 Ängste hast und heute eben so eloquent redest, ist das natürlich wunderbar und spricht für die Methode. Heißt das denn dann auch, dass die anderen Therapieformen, wo man ja teilweise 3 Jahre hingeht, Analyse, das weiß ich, wie lange hingeht, dass die eher überprüfungsdürftig sind?
Es kommt halt auch viel auf den Menschen an, der das macht. Grundsätzlich, also ich meine, es ist auch wichtig zu sagen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychotherapeut, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Also ich bin, was das angeht, kein Mediziner, kein Experte, kein Psychologe. Aber meine Einstufung, ich habe die alle durch, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, mehrere und analytisch orientierte Therapie, ich habe das alles durch selber über viele Jahre. Meine Einschätzung und das, was ich von Klienten höre, ist, dass diese Dinge den Kern nicht treffen und nicht wirklich helfen können. Ganz einfach, weil die ganze Neurophysiologie nicht berücksichtigt wird. Ja, das Problem ist tatsächlich im Körper. Das Hauptproblem ist der Körper und dazu eben eine Projektion. Aber wenn ich die Physiologie des Körpers nicht berücksichtige von dem, was eben bei Trauma passiert, dann kann ich nicht wirklich helfen, weil ich überhaupt nicht verstehe, was mit diesem Körper los ist. Und wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich nicht dafür sorgen, dass sich der Körper so umstellt, dass der überhaupt auf der Beziehungsebene fähig ist, neuen Input anzunehmen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, ich muss halt hier auch vorsichtig sein, was ich sage. Ich kann nur empfehlen, wenn jemand auf der Suche ist, sich Therapien zu suchen, erstens, wo der Therapeut die Neurophysiologie versteht und kennt, Stichwort Polyvagaltheorie, und eben die Bindungsebene adressiert und versteht und das auch selber durch hat. Weil es gibt viele Therapeuten, das höre ich immer wieder, die haben das selber alles nicht für sich durch. Und wie soll ich denn jemanden in einen tiefen Kontakt bringen, wenn ich das selber überhaupt nicht habe in meinem System? Das geht überhaupt nicht. Wie soll das gehen? Ne? Also es braucht im Idealfall diese drei Komponenten. Und dann ist es relativ effizient. Und trotzdem, ja, also es gibt ja... Es gibt ja Therapeuten, die selber viel Arbeit gemacht haben und die ehrlich helfen wollen. Und die haben dann, wenn die dann eben eine von den klassischen Therapien anwenden, dann kommt da auch was Gutes dabei raus. Nur es trifft einfach den Kern nicht auf den Punkt. Und die Methoden, die das eben machen, das sind, wenn wir jetzt Schocktrauma mal anschauen, was ja jetzt vielleicht mit der Flutkatastrophe ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist, das sind einfach Sachen wie Somatic Experiencing, TRE, ja, und SSP wäre eine Möglichkeit. Das sind alles Dinge, um sozusagen isoliert oder nicht isoliert, um an der Physiologie erstmal anzusetzen, dass da was zur Ruhe kommt und zur Entladung kommt. Und wenn ich grundlegend eben alles transformieren will, dann brauche ich etwas, was Entwicklungstrauma und Bindungstrauma adressiert, und da ist das, was ich favorisiere, ist NARM, ja, von Lawrence Heller.
Da beziehen wir dann auch mal vielleicht Spiritualität mit ein. Und da gibt es ja die Aussage, es geschieht, wie es geschieht. Ist das hilfreich für die Traumaarbeit oder eher sogar kontraproduktiv?
Das ist verheerend. Mhm. Das ist absolut, absolut verheerend, diese Aussagen, weil das wäre genauso wie, wenn jemand vergewaltigt wurde und derjenige sich umbringen will, weil er nicht mehr klarkommt danach, und dann sage ich dem, ist alles eins, ne, es geschieht, wie es geschieht, dann holt er die Pistole raus und bringt sich um. Das geht nicht, ja. Das geht deswegen nicht, weil das wäre genauso, wenn jemand am Ertrinken ist, dem kann ich, oder am Verdursten ist, dem kann ich nicht sagen, ja, das, was geschieht, geschieht, ne? Sei mit allen, das geht nicht. Das kann ja sein, dass es übergeordnet so ist, aber das nützt diesem Menschen nichts, ja? Wenn jemand am Ertrinken ist, muss ich den rausholen. Wenn jemand am Verdursten ist, muss ich ihm ein Glas Wasser geben. Wenn jemand schwerste Traumatisierung hinter sich hat, dann muss ich dem helfen, die Neurophysiologie dem Körper helfen, in die Sicherheit zu kommen und zu lernen, in Kontakt und Bindung zu gehen, um zu realisieren, dass das nicht mehr lebensgefährlich ist, ja? Und aus diesem ganzen Erleben dann, ja, dann entsteht sowas wie ein Frieden, ein innerer Frieden, eine Geistesruhe, und dann kommt der Verstand an und bildet daraus dann irgendwelche Konzepte wie, ist es alles gut, ist es alles, ne, das braucht man eigentlich nicht.
Kann denn spirituelle Arbeit in irgendeiner anderen Art und Weise unterstützend sein für Traumaarbeit?
Ja, wäre die Frage, was du darunter jetzt verstehst, spirituelle Arbeit, ne? Ist immer so Sache, ne, was man.
Ja. Ja, sagen wir mal so, in deiner Art, die Dinge zu betrachten. Du hast dich ja auch beschäftigt mit Spiritualität, warst auch bei spirituellen Lehrern. Und ist da etwas dabei gewesen, was du da gehört hast, du nutzen kannst für deine Traumaarbeit mit deinen Patienten?
Nee. Das hat mir ganz viel gegeben, aber das ist einfach eine andere Etage. Ne? Das, vielleicht ist dann so eine Art Feld da, was unterstützend ist, aber das ist bestenfalls unterstützend. Aber die wirkliche Hilfe, die entsteht durch das Wissen, ja, durch die Ausbildung und eben, dass man das selber durch hat. Und ja, ich kann es nicht anders sagen, ja.
Ja, eine Betrachtungsweise wäre ja zum Beispiel Liebe. In der Spiritualität ist ja ein Thema auch die Liebe. Wenn also ein Therapeut einen Raum gibt, der geprägt ist oder ausgefüllt ist von Liebe, könnte man da sagen, dass da Traumata aufgelöst werden können oder auch nicht?
Nee. Das ist natürlich ein bisschen hilfreich. Das ist wie eine Tablette oder so. Das ändert überhaupt nichts. Ne? Im Wesentlichen muss man einen Traumatisierten an seine Wut und an seinen Hass bringen.
Ja, noch jemand anders was dazu zu sagen jetzt?
Nee, also mich interessiert also ganz praktisch vom ehrlichen Mitteilen. Also in der Partnerschaft, nimmt man sich da Zeiten für oder soll das die ganze Zeit so gemacht werden?
Ich würde mir am Anfang ein Ritual machen, einmal die Woche zum Beispiel.
So
So
wenig.
10 Minuten. Ja, weil das sind so tiefe Prozesse, die da angestoßen werden. Natürlich am besten wäre es, wenn man das immer macht, ja. Aber das ist für viele überhaupt nicht zu verkraften. Die müssen da ganz, ganz langsam anfangen. Und wenn du mehr machen möchtest, kannst du auch mehr machen. Und später, also im Prinzip, letztlich führt das dahin, dass man sich eigentlich nur noch kurz sagt, wie man sich fühlt, ohne Erklärung, ohne irgendwas, einfach nur kurz. Und kurioserweise reicht das dann aus, ne?
Also nur die Gefühle oder also
Nee, schon.
alles?
Am Anfang würde ich das so komplett machen, wie ich das angeleitet habe. Ich sage nur, wenn man das über längere Zeit macht, dann wird das wie so Teil des Alltags und dann braucht man nicht mehr dieses Formale und genau gucken, dass man es auch richtig macht und so. Das braucht man nur am Anfang, um den Kontakt überhaupt herzustellen, ne? Weil wir das so völlig verlernt haben.
Also es ist bei dir schon automatisch sozusagen. Also das ist immer irgendwie auch nonverbal. Spielt sich doch da auch viel ab, oder?
Was meinst du jetzt mit nonverbal?
Naja, eigentlich fühlt man ja so ein bisschen, was mit dem anderen ist, oder ist das immer eine Projektion?
Sag nochmal, das habe ich akustisch nicht verstanden.
Eigentlich fühlt man doch immer, was mit dem anderen ist. Das reicht nicht.
Du fühlst überhaupt nie, was mit dem anderen ist. Wenn du was fühlst, ist das in deinem System, ja, und wo das herkommt, ist nicht relevant. Das ist eine Falle von, weißt du, das macht die Verschmelzungsstruktur. Die möchte so viel Ältes mitteilen wie möglich. Die fühlt, was bei dem anderen ist. Das ist die Falle der Verschmelzungsstruktur. Ja,
Also man sagt
wir können
nur,
nur das
hier ist
mitteilen,
das.
was hier ist, ne?
Okay. Man teilt sich immer mit und es ist eigentlich egal, was mit dem anderen ist. Oder dann.
Spielt keine Rolle. Die Verschmelzung, die will immer da draußen, ne? Es geht nicht um den anderen. Es geht nur darum, das mitzuteilen, was hier ist. Und natürlich tut sich hier was aufgrund oder in Bezug auf dem, was im Außen erlebt wird. Aber die Veränderung nach außen, das ist immer die Falle der Verschmelzungsstruktur. Da ist nichts zu machen, ne? Da braucht man gar nicht hingucken, sondern einfach nur hören, was da von dort kommt als Mitteilung.
Also da sind wir ja schon bei den zwei Verschmelzungen. Das andere war Autonomietyp,
Ja,
oder?
Autonomie könnte man
Also
sagen.
das müsste man jetzt erst mal rausfinden, was man ist,
Nein,
oder
muss man, nein,
auch
nein.
nicht.
Nein, 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 da sind wir ja schon wieder nicht beim Mitteilen. Ne? Das
Also es
sind
gibt
beim Mitteilen
viele
einfach
Fallen.
sagen, was da ist. Ne? In meinem Kopf sind die und die Gedanken. Ich fühle gerade das und das. In meinem Körper spüre ich das und das. Wir wollen das nicht. Das Ego, dieses Ding will immer irgendwas anderes. Das will in andere Zeiten, andere Räume. Das will irgendwelche Probleme lösen. Nur nicht sich mitteilen. Ja, weil das ist das Ende von diesem Ding. Das überlebt das nicht.
Ja, hört sich eigentlich ganz einfach an.
Hört sich einfach an.
Naja, sich mitteilen ist ja eigentlich einfach, oder? Also wenn man nur sagt, was ist und.
Vom Prinzip schon, ja. Aber die Menschen tun sich sehr schwer damit, eben weil das ganze Nervensystem das nicht will, weil es versucht, mit Biegen und Umbiegen und Brechen dieses ehrliche Mitteilen zu verhindern. Weil das stellt ja den echten Kontakt her und der ist verschaltet mit Gefahr oder Lebensgefahr. Also, ne, das ist zum Beispiel in Veranstaltungen dann zu sehen, ja, auch mit sehr gebildeten Menschen. Dann sage ich, sag doch jetzt mal zum Beispiel, fang mal 3 Sätze an mit, in meinem Kopf ist der und der Gedanke oder in meinem Kopf. Mein Kopf denkt gerade das und das und das. Das schaffen die nicht. Und dann brauche ich 10 Minuten und erkläre das nochmal und nochmal. Ja, und dann sagen die, ich habe gerade wieder alles vergessen und so. Das ist wirklich interessant zu sehen. Also da ist ein Teil, der wehrt sich auf Biegen und Brechen dagegen. Ja, und das ist das, der Teil, der uns halt eben schützen möchte noch. Der versteht nicht, dass das heute keine Gefahr mehr ist.
Also dann sind wir eigentlich alle, die nicht geheilt sind, also so Babys eigentlich noch oder Kleinkinder von der
Genau.
Struktur her, oder?
Ja, so zwischen, die meisten sind so zwischen 3 und 8 Jahren alt.
Ja, ist ja beruhigend. Okay, ja. Ja, ich hätte natürlich noch ganz viele Themen. Zum Beispiel, wie man jetzt gerade also diese gespaltene Gesellschaft zusammenbringen kann, die jetzt im Moment herrscht. Also, das interessiert mich natürlich.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt geht, ob man das überhaupt zusammenbringen kann. Weil aus meiner Sicht ist es so, diese Spaltung, die ist eigentlich die eigentliche Spaltung, also was ich sehe, was der Unterschied ist, dass ein Teil der Menschen in der Lage ist, zu kommunizieren und Dinge anzuschauen und zu besprechen. Und der andere Teil will das nicht. Das heißt, das ist aus meiner Sicht die Spaltung, die da ist. Und das kriegen wir nicht zusammen. Ich habe das Gefühl, das geht immer weiter auseinander. Und weil ich kann niemanden zu Kontakt zwingen. Ja, die an dem Punkt sind, dass sie in der Lage sind, sich auszutauschen, mitzuteilen und zu recherchieren und Dinge anzuschauen, die werden wahrscheinlich sich früher oder später irgendwie sozusagen zusammenfinden und was Neues kreieren. Und dann, was mit den anderen ist, weiß ich nicht. Die werden leiden. Die werden sehr viel leiden, weil sich das mit dem Leben, mit der Energieerhöhung hier einfach nicht vereinbaren lässt. Ja. Aber die Idee, dass man das so zusammenkriegt, ich habe das früher auch gedacht, aber ich sehe das nicht. Ich sehe, dass das immer weiter auseinandergeht. Ja. Weil was soll man machen, als zu sagen, hier, ich bin offen für ein Gespräch, lass uns reden. Ne? Und die andere Seite will das nicht. So am besten zu sehen an der Regierung. Ja, das ist ja die Grundlage jeglichen Machtmissbrauches, dass ich die Kommunikation einfach verweigere. So bleibe ich an der Macht. Ne? Ich diskutiere einfach nicht. Ja, da brechen überall die Häuser zusammen und alles bricht zusammen. Ich verweigere einfach jede Diskussion. Ne?
Aus Angst oder?
Aus Machterhalt, ja. Letztlich auch aus Angst, unbewusst. Ne? Aber sozusagen die Leute, die da in diesen Positionen sind, die erleben bewusst keine Angst. Ja, das ist alles kompensiert und die leben daraus, aus diesen Posten heraus Macht auszuüben und sind aber nicht kommunikation- und beziehungsfähig. Damit halten die sich stabil und das fühlt sich für die auch an sich gut an. Ja, die leiden in dem Sinne nicht.
Das ist auch das Verhalten eines Kleinkindes, oder wahrscheinlich noch?
Ja, das ist auch, genau. Das ist eine Möglichkeit, mit der kindlichen Not umzugehen, sozusagen. Ja, wenn man zum Beispiel Manipulation erlebt hat oder Gewalt oder so. Und dann ist eine Konstellation ist, dass man als Kind, oder das passiert ja automatisch, das macht man ja nicht mit dem bewussten Willen, aber das System hat zum Beispiel dann erlebt, wenn es sehr hoch fährt und sehr deutlich wird, dass dann plötzlich irgendwie das Umfeld zum Beispiel reagiert. Ja? Und wenn das immer wieder funktioniert, dann kann es einfach sein, dass sich im Kind das als Notlösung bildet. Ich muss nur richtig hochfahren und richtig auf den Tisch hauen. Ja, dann auf einmal funktioniert irgendwie was. Dann kriege ich ein bisschen Verbindung und Kontakt und das automatisiert sich dann. Und als Erwachsener wird es dann einfach weitergemacht. Ja, das heißt, das, was da drunter ist, die ganze Not wird nicht mitgeteilt. Ich suche mir dann Posten, Rollen, Funktionen, wo ich dann richtig mit Macht in Kontakt treten kann. Das sind ja diese Leute oder diese Posten. Das ist ja das Schöne an diesen Posten. Ich kriege einen Pseudokontakt. Was heißt, ich kann mit Macht in Kontakt treten. Ich kriege einen Kontakt, ohne dass mein Trauma aktiviert wird. Das ist das Schöne an diesen Posten und diesen Rollen. Ne?
Dann ist die ganze Gesellschaft und die Politik auf Trauma aufgebaut, oder? Die ganze Gesellschaft und die Politik ist auf Trauma aufgebaut, auf Bindungstrauma aufgebaut, aus deiner Sicht.
Absolut, ja. Absolut. Wir sind so kaputt und so traumatisiert. Das kann man eigentlich erst wirklich sehen, wenn man diese Arbeit gemacht hat und selber ein bisschen zur Besinnung gekommen ist. Dann, das sieht aus, das ist ein Irrenhaus, was hier ist. Das ist nicht normal. Ja, wir sind alle komplett verrückt geworden, muss man sagen.
Gibt es Länder, wo es normal ist?
Vielleicht normaler, ja. Also Philippinen zum Beispiel habe ich erlebt als relativ gesund und heil und also die normalen Menschen, wie die miteinander interagieren, also das ist Lichtjahre von dem entfernt, was wir haben.
Ja, nur eine Zwischenfrage stellen. Kann man denn Gesellschaften, also traumatisierte Gesellschaften überhaupt heilen? Dann kannst du weitermachen.
Ich sehe das so wie sozusagen wie einzelne Menschen. Da ist eigentlich kein Unterschied. Man kann auch eine Gesellschaft wie ein großes Individuum betrachten. Und die Heilung ist sozusagen, oder die Motivation für Heilung beginnt, wenn das Leiden da ist. Wenn ab einem bestimmten Maß von Leiden bin ich bereit, dahin zu schauen, wo ich normalerweise nicht hinschauen will. Oder mich führen zu lassen, was ich normalerweise vielleicht nicht machen würde. Und in der Gesellschaft bilden sich dann von den Leuten, die einfach so sehr leiden oder vielleicht ein Teil davon, die heil sind, die trauen sich dann oder haben die Kapazität, dahin zu gucken, was ist denn das Problem eigentlich? Und das sind ja die Traumaforscher letztlich aus meiner Sicht, die Spezialisten, vor allem in den USA, die Kapazität haben, und viele haben selber auch gelitten, die haben dorthin geschaut und haben das erforscht, teilweise ihr Leben lang, ihr Lebenswerk, ne? Und damit entsteht in der Gesellschaft eine Insel von Sicherheit oder von Stabilität. Und da können andere andocken. Und dann kann das wachsen, bis eben die Gesellschaft als Ganzes transformiert ist. Und so ist es auch in einer individuellen Therapie. Man setzt sozusagen da an, wo Stabilität ist, oder erzeugt Inseln von Stabilität und verstärkt die und nutzt das dann zum Verbindungs- und Beziehungsaufbau. Ja, absolut, absolut, bin ich der Meinung.
Ich hätte noch eine Frage zu dem, was du vorhin gesagt hast. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja, im Zusammenhang mit dem ehrlichen Mitteilen, als du gesagt hast, dass es Voraussetzung ist, dass das Gegenüber quasi und man selbst natürlich auch einen Bezug zur Realität haben muss. Wenn da jetzt zwei Traumatisierte zusammenkommen, wie ist das dann erkennbar, ob der andere überhaupt einen Bezug zur Realität hat und ob ich überhaupt einen Bezug zur Realität habe?
Ich meine das im Sinne von einer psychiatrischen Diagnostik. Jemand, der keinen Bezug zur Realität hat, der hat Halluzinationen, und der, wenn ich dem sage, du, ich mag dich, dann sagt er mir, ich muss immer ums Überleben kämpfen. Weißt du, das sind Menschen, wie soll ich das erklären? Das ist jetzt vielleicht nicht aus dem Fokus gemeint, wie du das jetzt siehst, sondern es gibt Menschen, die haben wirklich kaum noch Bezug zur physischen Realität im Außen, ja. Die verstehen das nicht, dass sie gerade nicht in Lebensgefahr sind. Das kann man denen erklären, und es kommt aber nichts an, ja. Das ist damit gemeint. Mhm. Ja, oder wenn du sagst, ich bin gerade wütend, und der andere kriegt ein Flashback, das ist einfach zu viel. Es muss einen erwachsenen Teil geben, der sehen kann, ob gerade eine Gefahr ist oder nicht, der hören kann inhaltlich, was jemand anders sagt, und darauf Bezug nehmen kann. Das meine ich damit, ja.
Okay, habe ich verstanden. Das heißt also, derjenige muss ja nicht in der Psychiatrie sein, aber es ist dann erkennbar, dass wahrscheinlich eine psychiatrische Erkrankung vorliegt, würde ich einfach mal sagen, oder eine psychiatrische Diagnose zugrunde liegt und das einfach nicht möglich ist mit jemandem. Eben aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast.
Ja, und das wird der auch selber sagen, ja, weil wenn der im ehrlichen Mitteilen in einer Gruppe ist und sagt, er kriegt Panikattacken und rennt raus, dann ist offensichtlich, das geht nicht, ne? Oder der sagt, ich fühle mich so instabil, ich halte das ja alles nicht aus. Also das ist dann auch zu hören von dem anderen, ne? Und das sind ja Selbsthilfegruppen. Also man hat die Verantwortung dort nicht. Das ist eine Selbsthilfegruppe, und jeder, der kommt, ist in eigener Verantwortung da, ne? Ich muss mir das nicht aufbürden. Also ich muss da keine Diagnosen stellen. Das wäre auch verboten. Ich mache eine Selbsthilfegruppe, so wie wenn ich einen Sportverein mache oder wenn ich eine Yoga-Gruppe anbiete. Ne, und da kommt jemand und der hatte gerade, wie auch immer, ja, es kommen Erwachsene, und die sind auch selber für sich verantwortlich. Und wir übernehmen da keine medizinische oder therapeutische Funktion. Und das Kriterium ist, klappt das mit dem ehrlichen Mitteilen, kommt es zur Transformation oder nicht? Und wenn das nicht geht oder wenn ich mich als Gruppenleiter da mit diesem Menschen nicht wohlfühle, dann muss ich den bitten zu gehen.
Und das würdest du so auch in normalen Beziehungen betrachten? Also nicht jetzt, ich hatte die Frage eigentlich gestellt in Bezug auf das ehrliche Mitteilen in einer Beziehung.
Ja, ich meine,
persönlichen.
Wenn du einen Partner hast, der psychotisch ist, dann ist die Frage, was ist das überhaupt für eine Partnerschaft, oder ist das überhaupt eine Partnerschaft? Gibt es da überhaupt irgendeine Form von Kontakt? Ne? Und das würde ich nicht tun, weil das ist eine Art von Reinszenierung, weil ich mir dann ein Objekt oder einen Menschen gesucht habe, der wiederum nicht kontaktfähig ist, wie in der Kindheit. Es gibt keinen Grund dafür. Ja, und ich kann so jemandem nicht helfen. Also selbst als Therapeut geht das nicht, in einer Beziehung den Partner zu therapieren. Das ist keine gute Idee, das funktioniert einfach nicht. Na, und so jemand braucht professionelle Hilfe, bevor der in überhaupt eine Partnerschaft so eintreten kann. Also na, das würde ich mir nicht antun.
Das ist also dann immer eine Reinszenierung der Kindheit, und ich würde dann quasi als Betroffene mir automatisch immer so einen Partner suchen, wenn ich deine Videos richtig verstanden habe, wo ich das auch dann ja wieder reinszeniere.
Ja, ja, weil du gehst dann drauf, weil deine Bedürfnisse nach echtem Kontakt nicht genährt werden. Weißt du, das ist die Herstellung von einer Beziehung, die wieder so viel Distanz hat wie früher, und dann werde ich wieder nicht genährt. Ja, dann erzeuge ich das Leiden immer und immer wieder, indem ich mir eben Partner suche, die ähnliche Bindungsmuster haben wie die Eltern. Und dann erlebe ich nichts Neues. Ich leide immer noch, weil ich wieder nicht den Kontakt habe, den ich ja brauche, den jeder Mensch braucht. Und der Punkt ist aber, dass es heute nicht mehr notwendig ist. Weil als Kind war ich abhängig von diesen Eltern. Ich konnte nicht einfach weg. Aber heute kann ich sagen, ich suche mir jemand anders. Ich möchte einen Menschen, mit dem ich wirklich in eine vertiefte Beziehung treten kann, der das auch möchte und auch kann. Ja, und das ist ja möglich. Das ist der Unterschied zu früher. Und wenn ich das nicht mache, dann inszeniere ich ein Leiden, das was nicht mehr notwendig ist. Ne?
Und dann habe ich noch eine zweite Frage in Bezug zu dem, was du eben mit der Energieerhöhung gesagt hast. Also auf der einen Seite hast du gesagt, wir sind eine kaputte Gesellschaft und wir sind eine traumatisierte Gesellschaft. Und dann hast du aber vorher noch davon gesprochen, dass die Energie sich erhöht. Könntest du das noch mal ein bisschen näher erläutern?
Ja, das ist so mein Gefühl, dass insgesamt die Energie auf der Erde hochgeht. Und das heißt, dass dass die Konflikte einfach auch mehr zutage treten, das, was nicht gelöst ist. Ja, das ist, ja, wir, vielleicht ist es so, dass es ins Aufwachen geht, in die Bewusstwerdung, ne, von der Erde aus, von dem Planet auch aus. Und wir haben keine Wahl, wir müssen da mit. Ne? Und das, und es ist ja auch, letztlich ist, kann man auch sagen, jetzt vermischen wir halt dieses Spirituelle mit der Trauma-Ebene, das ist einfach problematisch. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, wenn ich eine Therapie mache mit jemand oder jede Form von Kontakt ist eine Energieerhöhung. Ja, Nähe ist Energieerhöhung. Und weil mehr fließt, und wenn mehr fließt, mehr Nähe ist, dann kommt eben alles, wird dann sichtbar, was nicht gelöst ist, ne, was da nicht, was diesen Anstieg nicht mitmachen kann. Ja, das muss ich dann wandeln. Ne, und so ist das vielleicht im Großen auch, ja. Und also, aber wie gesagt, ich hatte halt das Gefühl, dass das jetzt, dass alle Menschen an diesem Punkt sind und wir jetzt einfach das Ding hier gerade ziehen, ja. Und die Situation, wie sie jetzt ist, zeigt mir offensichtlich, dass da nicht alle mitgehen oder nicht alle mit können. Und wie das jetzt ausgeht, das habe ich auch keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Ja, weil die einen, da geht es ja immer weiter voran, die machen immer mehr Arbeit, innere Arbeit, immer mehr Austausch, immer mehr Bewusstseinsentfaltung. Und der andere Teil geht immer mehr in die Angst. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ich habe echt keine Ahnung.
Danke.
Ob das dann vielleicht doch kippt bei dem anderen Teil, ja, dass die dann irgendwann gezwungen werden. Aber ich weiß es nicht, wirklich. Ich habe mir das anders vorgestellt.
Wie hast du dir das vorgestellt?
Ja, dass wir alle an dem Punkt sind, zu realisieren, wo es lang geht, dass wir lernen, keinen Krieg mehr zu machen, in den Austausch zu kommen, das Gute anzustreben und so weiter, ja. Und dass wir, dass das eigentliche Problem nur noch ist, wie wir das machen, dass eigentlich alle dazu bereit sind, nur dass wir das einfach ein bisschen lernen müssen. Und jetzt sehe ich halt, nee, es sind eben nicht alle bereit dazu. Das ist halt auch total schockierend, ja. Ein großer Teil will das nicht, offensichtlich. Auf Biegen und Brechen, ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Austausch so im alltäglichen Leben. Da hatten wir das eben in der Partnerschaft, hast du darüber gesprochen. Und eben, wenn das nicht geht, könnte die Konsequenz sein, sich einen anderen Partner zu suchen. Mich würde interessieren, wie ist es in der Verwandtschaft? Also ich erlebe Verwandtschaft schon so, ich muss nicht mit denen ein freundschaftliches Verhältnis und Beziehung haben, aber irgendwie ist doch grundsätzlich was da, auch oft, dass der Körper sich einfach mit Körpern, die aus dem gleichen Stall kommen, sage ich mal, wohler fühlt. Und irgendwie ist ja schon das Bedürfnis da, doch irgendwie eine Freundschaft oder ein gutes Verhältnis zu behalten. Aber wie ist es da, wenn man da merkt, dass da überhaupt kein ehrlicher Austausch möglich ist?
Ja, genau. Das ist eben das Interessante. Ne? Du sagst jetzt zwei Sachen. Da ist das Bedürfnis, irgendwie einen guten Kontakt herzustellen und gleichzeitig die Erkenntnis, das geht überhaupt nicht. Ja. Und da wäre einfach die Frage, hinzugucken, wo kommt dieses Bedürfnis her? Also was ist das eigentlich? Ja. Und ist denn das, lenke ich das eigentlich dahin, wo es zur Erfüllung kommt? Warum lenke ich das nicht zu den Menschen, die das können, mit denen dieser Austausch stattfindet? Und wenn das komplettiert wurde, dann gibt es keine Motivation mehr, mit Verwandten irgendwas zu machen, die Lichtjahre vielleicht von mir entfernt sind in meinem Weg. Ja, das es geht, der Punkt ist ja, wir können jetzt als Erwachsene machen, was wir wollen. Wir sind völlig frei, wir können das machen, was uns gut tut. Und wenn es schön ist bei den Verwandten, ja, dann gehen wir dahin. Aber ich habe noch nie jemanden, noch nie irgendjemanden gehört, der sagt, wow, ich freue mich so auf das Kaffeekränzchen jetzt mit den Verwandten am Sonntag. Ich kann es kaum noch abwarten. Das ist so erfüllend. Jedes Mal gehe ich da aufgeladen wieder nach Hause. Ich habe noch nie jemanden gehört, sondern es ist immer wieder zu hören, diese Diskrepanz. Ja, irgendwas zieht mich dahin, aber eigentlich ist es furchtbar. Und dann sage ich, du musst da gar nicht mehr hin. Geh doch dahin, wo es toll ist. Wozu Zeit verschwenden? Meistens sind das einfach unbewusste Schuldgefühle oder die Idee, das, was da nicht passiert ist, als Kind doch noch zu versuchen, dass es doch noch zur Erfüllung kommt. Und das kommt's nicht. Das kommt's nicht. Es sei denn, wir hätten eine Generation oder irgendwann wird es auch so sein, dass wir das generationsübergreifend machen können, diesen Austausch. Ja, da würden wir uns generationsübergreifend treffen und den Austausch machen und dann auf beiden Seiten das heilen. Dann auch absolut, dann wäre ich absolut dafür. Aber wir schaffen es ja noch nicht mal auf gleicher Ebene, innerhalb der gleichen Generation das zu machen. Und damit müssen wir anfangen. Wir müssen erstmal weil wir sind uns da am nächsten. Und da müssen wir erstmal die Sicherheit etablieren und den Austausch. Ja, und dann haben wir die Kapazität, vielleicht mit unserer nachfolgenden Generation das auch zu machen. Aber die Frage ist, ja, was zieht dich dahin? Das wäre die Frage.
Also was zieht auch dahin, was du gerade angesprochen hast, ich habe das erlebt in jugendlichen Jahren, also früh als junger Erwachsener, dass ich mich mit meiner Schwester und meinem Schwager, dass ich gern mit denen zusammen gelebt habe, dass das wirklich nährend und schön war. Und ja, aber fällt schwer, das zu akzeptieren, dass es jetzt nicht mehr so ist und dass es dass selbst ein Besuch problematisch ist. Und ich verstehe auch, was du sagst, wenn mit anderen Menschen das ganze Kontaktbedürfnis ausgelebt werden kann auf eine ehrliche Weise, dann trifft mich das überhaupt nicht mehr, wenn das mit den Verwandten nicht mehr so ist.
Ne? Ja, genau. Das braucht man, weil das ist ja wie wenn du hast schlechtes Essen und gutes Essen und wenn du am Sechs-Sterne-Buffet stehst, dann vergisst du das andere. Das fällt wie weg. Das ist absolut nicht mehr notwendig. Ne? Aber es ist natürlich auch total traurig, weil dann kommt die Realisierung wirklich an, dass das, was ich gebraucht hätte als Kind, habe ich nicht bekommen, werde ich dort nie kriegen. Das ist einfach auch dann der Preis, den man dafür zahlen muss, das zu realisieren, dass es aussichtslos ist und dass das gescheitert ist, ja, letztlich. Dass die Liebe, die ich gebraucht hätte, dort nicht war und ich sie auch nicht bekommen werde, ne?
Okay, danke.
Ich habe vielleicht noch zwei persönliche Fragen. Du kommst mir so vor als ein Mann mit wahnsinnig viel Energie. Wo tankst du auf? Oder brauchst du das nicht?
Meistens mit Cappuccino. Das ist meine Haupttankstelle, Cappuccino. Und ansonsten das, wo mein Leben oder wo das eigentliche Auftanken, wo die eigentliche Energie herkommt, das ist eben der Austausch mit dem Menschen, der mir am nächsten ist, das ist meine Frau. Mhm. Ja, da habe ich den intensivsten Kontakt und das, was da zwischen uns passiert, das ist das, was mich erfüllt, was mir die Energie gibt, was mir den Lebenssinn gibt, ja, was mir die Sicherheit gibt. Das ist der Mittelpunkt meines Lebens. Und jetzt kann man noch sagen, Meditation gehört auch dazu, ja, aber das ist der Ausgangspunkt. Und wenn sich das vertieft, und ich meine, ich bin auch nicht besser als andere, das hakt genauso wie bei allen anderen, aber zumindest weiß ich, kenne ich den Weg und ich weiß, dass das funktioniert. Und jedes Mal, wenn sich da was vertieft und mehr Kontakt da ist, das ist so erfüllend. Aber für den Körper, das ist eben der Witz, das ist der Körper, der das braucht. Und das färbt eben in die Psyche ab. Und dann sagen wir, oder dann sage ich, das fühlt sich dann toll an. Oder manchmal ist es auch wie, das sind wie so spirituelle Zustände. Aber eigentlich ist es nur der ventrale Vagus, der anspringt. Ja, viel mehr ist das nicht.
Die zweite Frage, auch wieder eine persönliche Frage. Hast du manchmal Zweifel an dem, was du tust? Oder gibt es das nicht bei deiner Arbeit?
Nee, Zweifel gibt es da nicht. Weil, wie soll ich sagen, ich mache das, das ist im Prinzip mein ganzes Leben, versuche ich das dahin zu gucken, das zu erforschen. Und ich habe das Gefühl, dass das, was ich gesucht habe, habe ich gefunden. Und ich sehe in der Begegnung mit Menschen und vor allem in der therapeutischen Arbeit, sehe ich, dass diese Prinzipien, dass das so ist. Ich habe noch nie was anderes gesehen. Es ist immer nur das und das sind ja im Prinzip, das ist vom Prinzip her was Einfaches. Und wenn ich mit Menschen arbeite, bin ich in Kontakt. Zweifel bedeutet ja, ich trenne mich und fange hier irgendwas an, rotieren zu lassen.
Ja.
Zweifel würden auftauchen, wenn ich auf einmal wenn ich eine Diskrepanz sehen würde, wenn zum Beispiel ich sehen würde, dass das, was ich mache oder was ich mir vorstelle, was ich denke, wenn ich dann im Außen was anderes sehen würde, dann würde ich anfangen zu zweifeln. So, dann würde ich überlegen, ja, ob das stimmt, das, was ich da mache oder funktioniert das oder so. Aber ich sehe, das ist so simpel. Wir brauchen, und das ist ja eigentlich auch gar nicht meine Erkenntnis, das ist die Arbeit von Lawrence Heller und von Stephen Porges im Wesentlichen. Wir sind Rudeltiere von der Biologie her angelegt auf Bindung. Ja, Bindung bedeutet Kontakt und Austausch, im Wesentlichen über die Emotionen und das ist alles. Ja. Und das wird torpediert durch Erfahrungen aus der Kindheit. Die werden heute aufrechterhalten durch Projektionen von Gefahr auf den anderen. Wenn man die Projektion auflöst, löst sich die Physiologie und alles ist gut. Ne. Das sind ganz simple Prinzipien, aber halt in der Anwendung natürlich vielleicht manchmal schwierig.
Es hätte ja sein können, dass da Zweifel manchmal sind, weil du ja unheimlich viel arbeitest und eine wahnsinnige Menge an Videos produziert hat. Das könnte sein, das hätte ich vielleicht anders sagen sollen oder das war doch nicht so gut. Deswegen kommt diese Frage.
Ich denke da eigentlich nicht drüber nach.
Aber dann fällt mir noch was anderes ein jetzt. In der dritte, dann können die anderen wieder weitermachen. So wie du das alles beschreibst, klingt für mich sehr authentisch. Da kommt die Frage auf, bist du rundum glücklich?
Nein. Aber darum geht's mir ja gar nicht. Mhm. Weißt du, wenn ich rundum glücklich sein will, dann sitze ich ja schon in der Falle. Was ich realisiert habe, ist es völlig egal, wie es mir geht, solange da ein Mensch ist, dem ich das mitteilen kann. Dann gibt's kein Problem.
Ja. Gut, das könnte man ja als Glück bezeichnen, wenn man so jemanden gefunden hat, mit dem man sich so wunderbar austauschen kann.
Oder? Ja, das heißt aber nicht, dass ich einen Zustand anstrebe, sondern ich strebe den Austausch an. Mhm. Und dann wird früher oder später wird was wahrnehmbar, was eben jenseits dieser Zustände ist, ja, jenseits von glücklich sein, jenseits von Leiden. Und dann ist dieser Antrieb, weißt du, dieser Antrieb, der kommt aus dem ungelösten Kontakt, ja. Und natürlich als Kind brauchen wir eine Lösung auf Biegen und Brechen. Wir brauchen eine Veränderung der Physiologie, weil das geht sonst nicht. Wir brauchen das für unser Wachstum. Und wenn das eben noch nicht komplettiert ist, dann ist es als Erwachsener, sind wir immer wieder dabei. Das hat diese Dramatik. Ja, ich brauche jetzt eine Lösung. So, das hängt wie im System fest. Und wenn das passiert ist, dann nimmt dieser Druck ab, schwierige Zustände ändern zu wollen, irgendwo hinkommen zu wollen. Ja, das nimmt ab, weil klar ist, mit allem, was hier sich tut, ist jemand, dem kann ich das kommunizieren und der hört zu.
Heißt das für dich, wenn in deinem Leben Probleme auftauchen, dass du keine Lösung brauchst?
Dass ich keine Lösung brauche? Was meinst du denn jetzt für Probleme?
Naja, so wie du gesagt hast, kommen die Dinge auf dich zu, man begegnet sich und dann findet sich schon eine Lösung. Und viele Menschen, die Probleme haben, sind ja so damit beschäftigt, eine Lösung zu finden, dass das schier ja schlimm ist.
Ja, also es gibt ja nur ein einziges Problem. Es gibt nicht viele Probleme, es gibt nur ein einziges Problem. Und das ist, dass ich heute aufgrund von Kindheitserfahrungen nicht in einen vollständigen Kontakt kommen kann. Das ist das einzige Problem, was es gibt. Und wenn das nicht gelöst ist und wir da eben nicht hinschauen wollen oder können, dann projizieren wir das auf alles Mögliche, ne? Dann erscheint das im Außen in allen möglichen Facetten. Aber in Wirklichkeit gibt es nur dieses eine Problem. Und als Erwachsener gibt es das aber nicht mehr wirklich, sondern wir glauben nur noch unbewusst daran, weil es ja genug Menschen gibt, die kontaktfähig sind. Ja, das heißt, es ist nur die Vorstellung, dass das Problem noch existiert. Und wenn ich das selber nicht hinbekomme, dann hole ich mir Hilfe und dann kann mir jemand helfen, zu sagen, du, all das, worunter du leidest, lässt sich auf einen Kern reduzieren. Und dann gucken wir, wie stellst du Distanz und Trennung her zu anderen Menschen in Beziehung? Dann übst du oder dann üben wir was Neues und dann erfährst du, wie das ist mit dem vollständigen Kontakt. Und dann erfährst du, dass es in dem Sinne Probleme gar nicht mehr gibt. Das heißt ja nicht, dass es schwierige Umstände gibt, aber dieses Leiden, dieses quälende Leiden, ja, das gibt es dann einfach nicht mehr.
Ja, sehr schön. Noch eine Frage, die mich jetzt persönlich interessiert, was dich betrifft. Hat es irgendeinen speziellen Anlass gegeben, dass du dich so unglaublich in diese Materie vertieft hast?
Ja,
ein Auslöser. Ja.
Mein eigenes Leiden. Ich habe unvorstellbar gelitten. Unvorstellbar. Ah. Unvorstellbar. Kann man sich nicht vorstellen.
Ich hätte noch was anderes. Also, ich war bei dir auf der Internetseite und da ist auch so ein Astralreisen-Tagebuch. Was zieht dich daran an?
Was zieht mich daran an? Abenteuerlust vielleicht. Heute Nacht übrigens ist das gerade wieder passiert. Zwei Astralreisen. Bin ich aus dem Körper raus, ganz bewusst, bin im Schlafzimmer rumgeschwebt und wieder in den Körper rein. Mit Sehen. Also man sieht dann das Schlafzimmer im Dunkeln, ja, von der Decke aus. Es ist ziemlich abgefahren, ja.
Wahrscheinlich, wenn man stark traumatisiert ist, sollte man das nicht machen, oder?
Nee, ich meine, wir machen das sowieso jede Nacht. Also das Einschlafen ist das Verlassen des Körpers. Also in dem Moment, wo wir in den Tiefschlaf kommen, sind wir raus. Tiefschlaf und Körperverlassen ist dasselbe, nur das kriegen wir nicht mit. Das heißt, das macht jeder jede Nacht. Jeder verlässt jede Nacht seinen Körper und kommt morgens zurück. Aber es ist halt alles verdeckt. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Und da ist nichts zu lösen oder zu finden im Sinne von einer Traumaarbeit. Ja? Das wäre einfach nur Flucht. Ebenenverschiebung. Aber trotzdem, ja, es ist wie vielleicht das letzte Abenteuer, was wir haben, was wir machen können. Das ist noch unentdecktes Land.
Also könnte man eigentlich Informationen auch austauschen auf andere Art, zum Beispiel, das ist dann nochmal was anderes, oder?
Wie meinst du das, Informationen? Nein. Austauschen?
Ja, Telepathie oder so, dass der Mensch eigentlich auch dazu in der Lage ist, ja, oder wäre.
Genau, das wird dann dahin führen wahrscheinlich. Aber wir müssen vorher die Traumaebene lösen. Vorher brauchen wir uns, das ist alles nur, es führt sonst nirgendwo hin. Ne? Und Aber ja, wahrscheinlich kommt das dann, dass wenn das alles geheilt ist, dann werden uns diese ganzen Fähigkeiten wahrscheinlich wieder bewusst. Ich glaube auch nicht, dass die weg sind. Ich glaube, wir machen das ständig, wir sind uns das noch nicht bewusst.
Ich habe das auch mal ausprobiert, allerdings muss ich dazu sagen, dass wenn die Identifizierung wegfällt, geht das also bei mir nicht. Das heißt, weil das alles die Grundlage ist. Dafür braucht man, glaube ich, eine Identifizierung, um seinen Körper zu verlassen. Aber ich weiß es nicht. Ich hab mir es angeguckt und dachte, oh cool, muss ich auch mal ausprobieren. Aber dann kommt ein Punkt, wo das alles wegfällt. Also vielleicht ist das auch, ist egal.
Ich kann nur von meiner Erfahrung sagen, dieses Training oder wenn man das übt, geht nur darum zu merken, dass das passiert. Also man lernt nicht in dem Sinne, den Körper zu verlassen, weil das sowieso passiert. Man lernt nur, dass man es mitkriegt, ne?
Okay, danke.
Und da ist nichts zu holen. Also ich meine, das ist einfach, wenn ich mit jemandem reden will, dann rufe ich den an oder treffe den physisch. das ist ja viel einfacher. Ne? Das ist,
ja.
Aber ja, keine Ahnung. Ist so ein Forschungsfeld für mich.
Ja, spannend.
Mein Hobby.
Ja, auch. Danke.
Würdest du sagen, dass man das ehrliche Mitteilen überall auf der Welt so praktizieren kann, wie du das ins Leben gerufen hast mit den lokalen Gruppen?
Prinzipiell schon. Das ist unabhängig von kulturellen und religiösen Kontexten. Also es hat ja eigentlich noch nicht mal einen therapeutischen Kontext, sondern es ist was nur rein menschliches. Aber natürlich gibt es Kulturen, die sich damit schwerer tun als andere. Ne? Also in Asien wird es wahrscheinlich tendenziell eher schwieriger als jetzt zum Beispiel hier bei uns im Westen, ne? Weil die ja anders strukturiert sind. Ja, die haben mehr, die leben mehr in der Gruppe, die haben das in dem Sinne mehr, was uns fehlt, aber eben zu dem Preis, dass die sozusagen nicht in der Authentizität sind. Ja, also die sind genauso Trauma, also das ist genauso nicht in Ordnung, was da läuft, aber halt wie so einmal auf der anderen Seite.
Ja. Eine andere Form von Trauma quasi.
Genau, genau. Während wir hier das Individuum ins Zentrum rücken und dabei nicht mehr wissen, wie wir uns verbinden, ist es bei denen genau umgekehrt. Die sind dauernd verschmolzen oder die streben diese Verschmelzung an, aber da geht das Individuum flöten. Wir brauchen ja beides. Die Lösung für echter Kontakt bedeutet ja, dass ich als Individuum in der Verbindung sein kann und alles, was da ist, kommunizieren kann. Ne? Und das und ja, deswegen vermute ich, dass es in Asien eher schwierig bis, da wird noch ein bisschen mehr passieren müssen, bis das, also die können sich ja, die haben ja schon Schwierigkeiten überhaupt in einem, sozusagen sich die Wahrheit zu sagen, ne, da mit Gesicht wahren und so weiter. Das ist alles komplett anders aufgelesen, innerlich völlig anders strukturiert.
Heißt das, sie müssen erstmal den Weg gehen, sich zu individualisieren, sage ich jetzt einfach mal, und dann danach in Kontakt zu treten, in ehrlichen.
Ja, das ist im Prinzip beides. Ich meine, ich sage nicht, dass das nicht geht. Die sollen das machen, die sollen das üben. Also ich denke nur, dass die sich da, dass sie sich ein bisschen schwerer tun damit. Ne? Also die Lösung für die Kulturen im Osten, ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, aber im Prinzip, so wie du sagst, ne, dass die leiden ja auch. Ne? Die leiden nicht unter fehlender Verbindung, sondern unter fehlender Berücksichtigung ihrer Individualität. Und wenn das Leiden massiv genug wird, dann bricht das ja auch durch. Deswegen sehen wir auch oft schwerste Gewalttaten, auch in Gruppen in solchen Ländern, manchmal, ja. Mhm. Und wenn das eben ein bestimmtes Maß erreicht hat, dann werden sich dort auch einzelne Menschen damit beschäftigen, mit der Thematik und dort vielleicht ein neues Bewusstsein reinbringen. Aber prinzipiell kann man das überall machen.
Okay.
Gopal, du hast vorhin den Begriff Flashback gebraucht. Ist das das gleiche wie Retraumatisierung?
Nee. Flashback bedeutet, wenn ein Trigger, oder anders ausgedrückt, wir nehmen einen Soldaten, der ist im Krieg und kommt nach Hause. Da war im Krieg, kommt nach Hause. Jetzt fährt er durch die Einkaufsstraße, alles ist friedlich. Und dann hört er plötzlich einen Knall von einem Auspuff. Und dann dreht er komplett durch und springt in den nächsten Straßengraben und schreit um Hilfe und verliert völlig die Kontrolle und der Notarzt muss kommen. So, das wäre so die extreme Form von einem Flashback. Das heißt, Bottom-up-Hijacking. Das heißt, das System übernimmt völlig die Kontrolle. Ja, der Erwachsene ist weg, der verliert den Bezug zur Realität und wird komplett überschwemmt von unbearbeiteten Eindrücken und erlebt das als real. Ja, es gibt leichtere Formen, aber das Prinzip ist, dass ich so überwältigt werde von unverarbeiteten Eindrücken aufgrund eines Triggers, dass ich die Kontrolle verliere. Und Überflutung heißt sozusagen, das ist eine Abstufung davon, Überflutung geht in die gleiche Richtung, aber da ist noch mehr Erwachsenenbewusstsein, da ist noch mehr Kontrolle da, ja. Und Flashback heißt, man ist komplett weg, offline. Ja, das ist das. Und Retraumatisierung, das ist was es meiner Ansicht nach überhaupt nicht gibt. Dieser Begriff wird oft genannt. Das gibt es aber meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Was damit gemeint ist oder mit was es meistens verwechselt wird, ist, dass etwas passiert, wo es mir dann schlecht geht. Ich sage, ich bin traumatisiert, dann erlebe ich irgendwas und dann geht es mir total schlecht und dann sagt jemand, ich bin von dem und dem retraumatisiert worden. Das ist weder eine Retraumatisierung noch ein Trauma, sondern das ist die Aktivierung von schwierigen, schlimmen Zuständen. Was es gibt, ist eine neue Traumatisierung. Ja, weil wenn ich traumatisiert werde, jetzt als Erwachsener, ist es immer was Neues. Weil sonst werde ich nicht traumatisiert, sondern es werden alte Traumata aktiviert vielleicht. Aber eine Neutraumatisierung ist immer eine Neutraumatisierung. Was wie eine Retraumatisierung gibt es meiner Ansicht nach nicht. Also wenn jemand Entwicklungstrauma hat und erlebt jetzt eine Flutkatastrophe, das ist eine Neutraumatisierung. Das ist ein Schocktrauma, was in das System neu einschlägt, was real traumatisch ist. Und die Definition ist ja, oder die Umgebung, die dazu führt oder tendenziell dazu führt, ist ja Lebensgefahr und Ohnmacht. Und wenn ich das als Erwachsener wieder real erlebe, dann kann eine neue Traumatisierung entstehen.
Also Retraumatisierung ist quasi, dass eine alte Traumatisierung, also was darunter versteht wird heutzutage oder wie manche das benutzen, dass eine alte Traumatisierung bewusst wird, also die Auswirkungen davon.
Genau, das alte Traumamaterial wird aktiviert, dann sage ich, es ist eine Retraumatisierung oder ich werde neu traumatisiert und sage dann, das ist eine Retraumatisierung, okay. Ja.
Dann noch eine Frage. Ich habe vor ein paar Wochen mal den Satz gehört von einem spirituellen Lehrer, wenn man alle Gefühle wirklich zu Ende fühlt, dann braucht man keine Therapie. Was kannst du dazu sagen?
Ja, das ist wie, wenn ich eine Million auf dem Konto habe, dann brauche ich mir um Geld keine Sorgen mehr machen. Ja, das stimmt. Nur wenn ich das als Weg verkaufe, dann führe ich die Leute in die Irre. Weil wenn das so einfach wäre, würden das alle machen. Weißt du, das sagen Menschen, die an diesem Punkt sind und sagen, ich kann im Prinzip alles wahrnehmen und dann brauche ich keine Therapie. Das ist auch so. Aber ich kann jetzt nicht den Menschen sagen, fühl alles oder wenn du jetzt in deinem Zustand alles fühlst, dann brauchst du keine Therapie. Das stimmt nicht. Und damit führe ich die Menschen in die Irre. Weil jemand, der nicht alles fühlen kann, der kann eben nicht alles fühlen. Der braucht eine spezielle Hilfe dafür. Und es geht überhaupt nicht darum, um alles fühlen zu können, sondern es geht darum, in Kontakt zu kommen. Und wenn ich mehr und mehr in Kontakt komme, dann kann auch das, was ich bisher nicht zulassen konnte, mitteilen und damit erhält es Raum in mir. Wenn ich die Menschen aber dahin bringe, die sollen alles fühlen, dann mache ich ja nicht nur, dann sage ich denen nicht nur etwas, was nicht funktioniert, sondern ich suggeriere denen auch, dass es etwas, einen Weg gibt ohne Bindungskontext. Ich sage ja im Prinzip den Menschen dann, setz dich hin und fühle alles und dann wird alles gut. Und das ist kompletter Unsinn. Das ist nicht nur Unsinn, das ist gefährlich. Aber wenn ich das alles, wenn ich da bin, dann stimmt's. Ja, dann, ich kann alles fühlen, also brauche ich keine Therapie. Ja, wenn das Konto voll ist mit 10 Millionen, dann habe ich keine Geldsorgen. Aber sag mal jemand, ein Bettler an der Straße, du, wenn dein Konto voll ist mit 3 Millionen, dann brauchst du nicht mehr betteln.
Ja, das hat absolut keinen Wert, sowas zu sagen. In jemanden, der für den dies von der Situation her nicht stimmt. Ne? Das ist klar.
Ja.
Und selbst wenn man viel Geld hat, hat man dann die Sorge, das vielleicht wieder zu verlieren. Also nur um im Beispiel zu bleiben.
Mhm.
Ja, ich würde gerne noch mal zu der Frage, die Wolfgang dir gestellt hat, ziemlich zu Anfang, wie quasi dein spirituelles Leben oder deine Entwicklung oder die Einsichten oder was mit dir da passiert ist, wie das jetzt auf dich auswirkt und auch wie es in die Traumaheilung einfließt. Da hast du ja gesagt, es hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Also ich empfinde dich schon, zum Beispiel über die Liebe habt ihr geredet und was du machst und wie du das machst, das ist für mich Liebe. Also für mich ist da Liebe offensichtlich. Und auch den Background, den du hast, also du sprichst zum Beispiel von Ego. Und wenn du nicht einen spirituellen Weg gegangen wärst, dann würdest du da gar nicht unterscheiden zwischen Ego und allem oder so. Also ich weiß nicht, von daher finde ich deine Antwort über dich selber irgendwie ja fast zu einschränkend.
Vielleicht gibt es so einen Rahmen, könnte man vielleicht sagen. Wie so ein Hintergrundrahmen, dass das alles in einer vielleicht angenehmeren Form sich zeigen kann oder in einer förderlicheren Form, dass weniger von meinem eigenen Brimborium da noch dazukommt oder ja, vielleicht.
Oder weniger Identifikation damit, ne?
Ja. Also auf jeden Fall wirkt sich's auch auf eine Art aus, auf jeden Fall. Aber es ist nicht das, was sozusagen dann die eigentliche Hilfe ausmacht, so würde ich es vielleicht sagen.
Ja. Es bringt die Energie nicht auf den Punkt, worum es wirklich dann geht. Nicht automatisch, ja.
Ja, weil ich habe das ja selber erlebt. Ich war in der Nähe von Lehrern. Ich habe unvorstellbare Ekstasen erfahren. Also Grenzenlosigkeit, Unendlichkeit. Ich werde verrückt, ja. Nach einer Woche war alles wie vorher. Und natürlich, das bleibt wie so als Echo im System hinten drin, aber hier vorne wurde dadurch nichts gelöst. Ne?
Okay.
Ich habe noch eine Frage zu dem, was du Devasetu gerade im Zusammenhang mit dem Fühlen und dem ehrlichen Mitteilen erklärt hast. Würdest du dann sagen, dass beim ehrlichen Mitteilen erstmal der Kontakt zu dem Gefühl auch hergestellt wird und zu dem Gegenüber? Ist das beides?
Das ist beides, genau. Der Kontakt zu einem anderen Menschen ist der Kontakt zu mir. Und in der Entwicklung von einem Kind ist das ja so, das erlebt sich erst sozusagen in der Symbiose. Und aufgrund der Erfahrungen in der Verbindung entwickelt sich dann sozusagen ein eigenständiges Wesen und die Kapazität, sich selber wahrzunehmen. Aha, das bin ich, das sind die anderen. Ja, also das hängt zusammen. Und deswegen ist ja auch diese Verknüpfung, oder deswegen rede ich auch immer von einem Tabu. Unser Kernkonflikt, den versuchen wir ununterbrochen zu lösen, aber wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass wir den Konflikt an sich kommunizieren können. Das wäre die Lösung. Ne? Mhm. Also es kann nicht integriert werden, weil es nicht kommuniziert wird. Und wenn es kommuniziert werden kann, ist das sozusagen die Integration. Und das ist das, wo das ehrliche Mitteilen eben hilft, was eine Struktur bietet, wo das auf sichere Art und Weise passieren kann. Aber das ist quasi dasselbe. Ne? Deswegen, aber der Ausgangspunkt ist die Kommunikation. Deswegen ist es eben nicht richtig zu sagen, du musst alles fühlen, sondern du musst alles kommunizieren. Das ist die Lösung. Und ich muss nicht an irgendwas drankommen. Ja, ich muss überhaupt nicht irgendwas ändern, um mit dem Kontakt zu beginnen, sondern das, wie es jetzt ist, anfangen zu kommunizieren und dann, ne, kommt alles in Bewegung.
Dann habe ich noch eine andere Frage im Zusammenhang zu einem, ja, zu dem Enneagramm, was du auch in einem oder in mehreren deiner Videos erwähnst. Du sagst ja, dass du das zwar für dich nutzt, du lehrst das nicht, aber du nutzt das quasi im Kontakt oder in deiner Arbeit mit Menschen. In welcher Form geschieht das denn bei dir?
Ja, das mache ich inzwischen nicht mehr. Ich habe früher das genutzt, um sozusagen Strukturen schneller erkennen zu können, um präziser sozusagen sehen zu können, was gebraucht wird. Aber inzwischen mache ich das nicht mehr, weil sich das aus meiner Sicht alles noch viel einfacher darstellt. Das ist alles vom Prinzip her so einfach, das ist einfach nicht zu fassen, was wir da ein Zeug drumherum gebaut haben. Wir brauchen nicht mal sowas wie das Enneagramm, sondern wir müssen einfach gucken, wie stellt jemand Distanz her? Und da gibt es nicht so viele Varianten. Da gibt es nur Angriff, weggehen, sich totstellen, also sich betäuben oder manipulieren. Mhm. Mehr gibt es nicht. Und natürlich, wenn man da genauer hinschaut, dann kann man das noch weiter auskristallisieren. Dann haben wir das Enneagramm, dann haben wir einen Namen, dann haben wir Tibetan Pulsing, immer komplexere Sachen. Aber wenn wir zurückkommen auf die eigentliche Biologie, worauf das ja alles fußt, weil alles, worum das ja geht, das hat ja seinen Anfang in der Biologie gehabt, wo es eigentlich nur ums Überleben und die Fortpflanzung ging. Weil das ist das, was im sozusagen in der Entwicklung gebraucht wurde. Es ging nur darum, Überleben und Fortpflanzung. Und damit hat es alles zu tun. Das sind also einfach die biologischen Grundlagen, die sich auf den Beziehungskontext auswirken. Und deswegen gibt es da nicht so viele komplizierte Sachen. Und für mich im Moment ist es so, dass ich wirklich nur dahin gucke und ich sehe in meiner Arbeit, dass das reicht. Ich muss es mir nicht so kompliziert machen.
Das heißt, du schaust einfach nur, ist das jetzt jemand, der jemand, der auf andere Menschen nicht zugehen kann oder jemand, der von anderen Menschen immer weggeht? Oder was meinst du damit? Das ist ja eigentlich das Gleiche,
wenn ich jetzt gerade. Ja, genau. Ich gucke, also jetzt zum Beispiel jemand möchte Hilfe und dann sehe ich, wie dieser Mensch mit anderen Menschen oder mit mir in Kontakt tritt und dann sehe ich zum Beispiel eine Rückzugsbewegung, ne, ein Rausgehen. Mhm. Und das kann halt viele Aspekte haben. Das kann wie so energetisch nur sein oder einfach Informationen zurückhalten oder einfach nichts mehr sagen. Ja, also in irgendeiner Form manifestiert sich dann das Rausgehen. Ne, und das würde ich dann adressieren und dann dem Menschen helfen zu sehen, dass das heute nicht mehr notwendig ist und was Neues auszuprobieren und so weiter. Oder anderer Pol, jemand zielt auf mich, ja, im Sinne von der Verschmelzungsstruktur, ist dauernd bei mir, was ist mit mir, kann ich dir vertrauen, ich brauche mehr Infos von dir oder sogar in Richtung Angriff, ja, mich versuchen zu destabilisieren, zu provozieren, ja, das wäre in Richtung Angriff, ja, und dann muss ich eben den Menschen helfen, zurück zu sich zu gehen, zu gucken, was ist denn da eigentlich für ein Gefühl. Oder jemand kommt in der totalen Erstarrung, Betäubung, dissoziiert, ne, und dann geht es erstmal darum, in den Körper zu kommen, überhaupt irgendwas wieder wahrzunehmen, ja, den Körper zu bewegen, einfach das Leben, die Lebensenergie überhaupt erstmal ins Fließen zu bringen. Dritte Variante, oder eben jemand ist wirklich im Manipulieren. Ja. Manipulieren zum Beispiel die Variante, es werden ganz komplizierte Geschichten produziert. Ja, gibt's Menschen, die machen das so unglaublich, die stiften Verwirrung, ja, und vernebeln sich und den anderen, sodass nicht zum Kontakt kommt. Ja, und dann sage ich auch, du, was ist denn jetzt da eigentlich? Ja? Was passiert da gerade in dir? Also es geht immer wieder darum, von dem Distanzvorgang zum Kontakt zurückzufinden. So, und diese vier Varianten sehe ich im Wesentlichen.
Okay, danke.
Gopal, du hast früher jetzt im Interview schon mal gesagt, das ist reine Biologie. Was meinst du das jetzt? Das sind reine Körperreaktionen, das ist jetzt kein drüber nachdenken oder hat nichts mit dem geistigen Hintergrund zu tun? Ist das gemeint damit?
Ja, im Prinzip schon. Wir sind uns nicht drüber im Klaren, dass im Prinzip alles vom Körper ausgeht. Ja, wir haben die Energie halt hier hochgezogen und dann kommt uns das so vor, als könnten wir hier so ein unabhängiges Leben führen im Kopf oder ja in der Mentalität, aber die Wahrheit ist, dass alles ein körperliches Substratum drunter hat. Das heißt, wenn wir uns wohlfühlen und glücklich sind, heißt das schlicht und einfach, dass der ventrale Vagus sehr aktiv ist. Wenn es uns schlecht geht, bedeutet das schlicht und einfach, dass wir in einer Kampf-Flucht-Reaktion festhängen, ja, dass der ventrale Vagus nicht aktiviert ist, sondern im Prinzip heißt es, dass ja, ich will es jetzt nicht zu weit in diese Richtung gehen, aber ich drück's anders aus. Man kann sagen, wenn wir leiden, bedeutet das im Prinzip immer, dass die Physiologie, also unser Körper, glaubt, er ist in Gefahr und kann nicht handeln. Das ist der Kern des Leidens und das hat nicht mal was mit Emotionen zu tun. Und wenn wir glücklich sind, heißt das schlicht und einfach, der Körper fühlt sich sicher und sicher bedeutet in Kontakt. Es ist jemand da. Wir sind Rudelwesen, wir sind Säugetiere. Und es ist im Prinzip der Körper. Und der Körper, und das wiederum hat nur was mit der Biologie zu tun, weil wenn ich sicher bin und jemand habe zum Fortpflanzen, dann ist das, was die Biologie will. Und dann sagen wir uns, geht's gut, wir fühlen uns wohl. Und das ist das, was die Traumaleute eben erforscht haben. Ja, insbesondere Peter Levine, das glaube ich war der Erste, der das so auch so auf den Punkt gebracht hat.
Was du sagst, leuchtet mir ein für so eine einfache Lebenssituation. Also zum Beispiel eben, wenn die Menschen noch in den Rudern leben oder in kleinen Gruppen, sagen wir mal. Aber heute ist es ja so, dass es auch strukturelle Gewalt gibt, also die im Hintergrund lauert. Zum Beispiel Polizeigewalt, die benutzt werden kann, um Menschen zu manipulieren oder zum Beispiel auch ein Impfzwang, der kommen könnte oder sowas. Das sind doch Gefahren, die vielleicht da sind und die vielleicht von meinem Gefühl her mein Leben bedrohen, aber die nicht als reale Situation sichtbar sind, sondern die nur durch Informationen entstehen, die in meinem Kopf verarbeitet werden.
Ja, das ist egal, das ist ja real. Das erlebt das System als real, ne? Also die Frage ist nicht unbedingt, ob es real ist, sondern ob der Organismus das als real erlebt, ne? Und es ist ja faktisch real, das gibt's, was du benannt hast. Es kommt über die Medien zu uns und es erreicht uns, ja. Das heißt, für den Organismus ist das was Reales und er reagiert dann darauf.
Aber er kann zum Beispiel verstärkt darauf reagieren, weil dadurch ein altes Trauma aktiviert werden oder bewusst werden. Oder weil da Energie ist, die ins Fließen kommt dadurch.
Ja, dadurch kommt jetzt nicht unbedingt Energie ins Fließen, aber das ist ja immer so, wenn wir heute, also Trauma, Entwicklungstrauma bedeutet, wir projizieren Gefahr nach außen. Und meistens ist das so, dass wir das projizieren, obwohl es gar nicht vorhanden ist. Ne? Zum Beispiel eine Phobie, gibt es keine reale Gefahr im Außen, aber der Organismus erlebt das so. Und jetzt kann es natürlich sein, dass sich das überlagert. Ja. Und meistens ist es auch so, aber manchmal ist es eben so, dass die Projektion, das System sucht sich was zum Projizieren, wo eben auch ein Teil Realität dran ist. Ja, zum Beispiel kann es dann sein, dass jemand Angst vor Polizeigewalt hat, aber die Angst, die der spürt, ist zu 80% die nicht verarbeitete Angst aus der Kindheit vor einem gewalttätigen Vater zum Beispiel. Das kann sich so vermischen. Und da muss man, deswegen ist es wichtig, diesen Abgleich mit der Realität zu machen. Also was ist jetzt real und was nicht? Ne? Was gehört wohin? Und da ist immer die Frage, was passiert jetzt? Bin ich jetzt einer Gefahr ausgesetzt oder nicht? Ja, und je mehr das sozusagen nicht real jetzt passiert, desto mehr bin ich halt am Projizieren.
Ja, eine Gefahr früh zu erkennen, kann ja auch ein Vorteil sein für mich. Ne? Also wie ist es jetzt bei dir? Erlebst du die normale, also die Situation, die gesellschaftliche Situation, von der du umgeben bist, erlebst du die als versteckt gefährlich?
Ich weiß nicht, was du damit meinst. Also ich kann dir sagen, Angst habe ich nicht. Im Moment, ja. Ich habe keine Angst. Angst habe ich vielleicht, wenn ich auf einer Demo bin und da kommt so eine Polizeischlägertruppe auf und dann kann es sein, dass das auftaucht, aber prinzipiell habe ich jetzt keine Angst.
Okay.
Und ich sehe trotzdem die Gefahr, ne? Die da besteht und wo das noch hinführen könnte, ne? Aber das ist jetzt nicht so weit, dass meine Physiologie da jetzt übermäßig von beeinflusst wird. Und das hat wiederum vielleicht auch was damit zu tun, wie ich damit umgehe. Also ich zum Beispiel engagiere mich viel, ne, mache viel für die Aufklärung, bin in Gruppen unterwegs. Ja, ich tue etwas. Ich tue etwas, um das zu ändern. Und damit kommt schon wieder eine Sicherheit in den Organismus. Wenn ich jetzt passiv bleiben würde und sage, oh Gott, ist alles so schlimm und nichts tun würde, dann hätte das System eine super Chance, mich zu überfluten mit altem Zeug. Ne, aber wenn man im Handeln bleibt und solange das noch geht, im Moment werden wir ja nicht exekutiert, wenn wir zur Demo gehen, würde ich das auch machen. Das ist einfach hilfreich für den Körper. Weil solange ich handeln kann, kann eben nicht im Körper ankommen, dass ich kann der Körper nicht den Zustand von Ohnmacht aufrechterhalten. Deswegen Angst und Panik bedeutet immer, ich kann nicht handeln und es ist eine Gefahr da. Ja, und wenn ich einen oder beide Pole auflöse, dann hört die Angst auf. Ja. Entweder ich bringe die Information das System, dass es sicher ist, oder ich fange an zu handeln und ändere die Situation. Ja, in jedem Fall führt das zum Eindruck von Sicherheit und damit zur Änderung der Körperphysiologie. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wer das Gefühl hat, davon überwältigt zu werden, sich irgendwie zu engagieren. Muss ja nicht an der Front sein, man kann es auch im Hintergrund machen.
Und zum Beispiel Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, ist ja auch ein Engagieren, ist auch ein Handeln. Ne? Also absolut. Sich zu informieren, in welche Länder könnte man gehen und so Sachen.
Absolut. Genau, aktiv bleiben. Aktiv bleiben. Vorbereiten, Vorräte anlegen und so weiter. sich damit beschäftigen. Das ist ja der Witz. Wenn ich mich real mit der Situation beschäftige, dann erfahre ich die, wie die wirklich ist. Und wenn ich das nicht mache, dann projiziere ich oder dann ist die Gefahr zu projizieren. Ne?
Okay.
Aber wäre das Vorräte ansammeln beziehungsweise anlegen nicht auch eine Reaktion auf etwas, was ja noch gar nicht ist? Also das ist ja dann gerade noch, wir sind ja noch gar nicht in der Situation, dass wir unsere Vorräte bräuchten.
Ja, wenn du mit der Beschäftigung der Situation zu dem Ergebnis kommst, dass das droht, dass wir bald Nahrungsprobleme haben und du dann Vorräte ansammelst, ja, dann ist das die individuelle Reaktion darauf, dein Handeln. Wenn du jetzt zur Einstufung kommst, nee, das wird auch wir werden auf absehbare Zeit in dem Fall keine Probleme mit Lebensmittelversorgung haben, dann würdest du das nicht tun, dann ist das für dich der Weg, ne? Dann würdest du vielleicht was anderes tun, auch in einer anderen Ebene. Das ist ja individuell.
Also immer so, wie ich das wahrnehme.
Ja, ja, genau, wie jeder Einzelne das war. Das ist ja der Kontakt. Wie ich gehe in Kontakt und stufe die Situation ein. Wie ist die wirklich? Und dann handle ich entsprechend. Ne?
Wenn keine Fragen jetzt mehr sind, Gopa, könntest du über deine momentanen Angebote sprechen? Also du wirst nächste Woche beim One Spirit Festival sein in Freudenstadt im Schwarzwald, das weiß ich. Und ich freue mich drauf, dich da zu sehen. Aber was bietest du sonst noch an?
Ja, im Wesentlichen Online-Gruppen über Zoom, wo sich jeder einklinken kann. Für wenig Geld, für 20 Euro kann man zuhören, 2 Stunden. Und man kann auch ein Ticket buchen für ein Gespräch. Dann gibt es so eine Art Online-Retreats, wo es dann in einer kleineren, geschlossenen Gruppe wir uns einfach Dinge, zum Beispiel das ehrliche Mitteilen, näher angucken. Dann habe ich inzwischen auch Floating-Angebote online, weil sich herausgestellt hat, dass man das auch bis zum gewissen Grad online machen kann. Aber das Wichtigste ist halt das ehrliche Mitteilen, das Selbsthilfenetzwerk, dass man eben selber eine Gruppe gründet, um Gleichgesinnte da, wo man lebt, eben zu finden und sich zum Beispiel eintragen lässt auf der Karte bei mir, um dann auch gefunden zu werden. Dann, was haben wir noch, hier in Sahnen vor Ort in dem schönen Seminarhaus mache ich auch Veranstaltungen. Jetzt im September ist ein Floating-Tag geplant, kommt dann noch auf den Kalender. Und ja, im Hintergrund ist immer noch die Fortbildung zum Floating, die ich die noch nicht ganz ausgereift ist, aber das wird wahrscheinlich auch irgendwann noch kommen. Und ja, also die Frage ist immer für mich, wie können wir diese Prinzipien in die Gesellschaft bringen, dass sich das möglichst schnell verbreitet? Und das ist eben das Dilemma, dass mit einzelnen Veranstaltungen kann man einfach nur einzelnen Menschen helfen und man hat weniger den Hebel am System, wirklich was zu ändern. Und da bin ich immer noch auch am Suchen und am Forschen, wie man das machen kann. Und im Moment, wie gesagt, ist das Selbsthilfenetzwerk der lokalen Gruppen meiner Ansicht nach das Effizienteste, weil das halt völlig unabhängig von mir funktioniert.
Okay, habt ihr sonst noch Fragen hier aus dem Team?
Was denkst du, wann das mit der Floating-Ausbildung ausgereift ist, ungefähr?
Ja, ich bin immer wieder gefragt worden, dann habe ich was gesagt und dann hat es doch wieder nicht geklappt. Also jetzt vielleicht im Winter, kommenden Winter.
Das geht aber dann auch online, oder?
Das ist erstmal online ausgerichtet, ja. Die ersten. Und ich muss ja erstmal, ich brauche ja erstmal Assistenten. Das heißt, in der ersten Phase werde ich einfach mit einer Gruppe von Assistenten das erstmal machen. Über 1-2 Jahre, weil ohne Assistenten kann ich ja keine Fortbildung anbieten. Und erst wenn wir dann so einen Kern haben, dann geht es eigentlich erst richtig los.
Opa, hast du noch ein Thema oder eine Frage, zu der du von dir aus sprechen möchtest?
Ja, wie fühlt ihr euch denn jetzt?
Gut.
Oh, ich fühle mich auch gut, entspannt.
Ja.
Ja, ich fühle mich schon berührt irgendwie und ja, wie soll ich sagen, eher ein bisschen demütig, warum auch immer, ich weiß es nicht, kann es nicht so beschreiben, was da ist.
Ja,
Irgendwie
ich.
ist noch so ein bisschen die anfängliche Aufregung vor dem Interview da, aber das flacht jetzt so ein bisschen ab, weil es ja auch dem Ende zugeht.
Ja, ich fühle mich, also sowieso Freude, also diese, dass ich das teilen darf, dass ihr zuhört. Ja, so, ja, immer wieder dieses Verbundensein, ne? Wir tauschen uns irgendwie aus und schon geht es dem Körper besser. Und jetzt, ich stehe natürlich im Mittelpunkt, das ist natürlich dann, fühlt sich dann natürlich auch nochmal besonders gut an, da wird nicht so viel getriggert. Ja, also ist so ein Gefühl von Wohlfühlen da und Freude und Verbundensein und Hoffnung auch. Weil in diesem, ne, jede Begegnung, wo wir das hinbekommen, die ist ja wiederum, färbt ja auf das Ganze ab. Und jede kleine Insel, jede Partnerschaft, die da vorne, und wenn es nur ein Millimeter ist, kommen wir als Ganzes halt weiter. Und ja, hoffe ich, dass das bald den öffentlichen Raum erreicht.
Ja, Verbundenheit ist bei mir auch da irgendwie. Das ist schon fast so normal, dass ich das nicht so direkt sehe, ja. Das, ja, irgendwie auch so eine berührende Verbundenheit.
Ja, spüre ich auch. Total schön.
Gibt mir auch so.
Okay.
Also was mich interessiert, ist in der Partnerschaft das Thema Sexualität. Ist man ja, oder da gibt es ja oft so, ja, man sollte dies und das tun und so weiter. Also ich habe mal bei dir ein Video gesehen, bist du da mehr drauf eingegangen. Ist das noch interessant für dich? Also.
Sexualität ist ja nur sozusagen, da ist nicht wirklich was anders. Das ist immer dasselbe. Ja, in der Sexualität drückt sich der Bindungskonflikt am direktesten und sichtbarsten aus. Ja,
Weshalb?
das ist weshalb? Ja, weil da der Verstand keine Möglichkeit hat, groß was zu machen. Ja, das ist weit weg vom Ego. Ja, könnte man sagen. Das ist die animalische Ebene. Und wenn da was nicht fließt, dann wird es direkt sichtbar. Ja, und da gibt es ja alle möglichen Facetten. Aber das ist wiederum das Problem, wenn wir da hingucken, dann gucken wir wieder nur zum Symptom. Wir können nicht isoliert die Sexualität ändern, wenn wir den Bindungskonflikt nicht anrühren. Und das zum Beispiel in den Tantra-Kreisen ist das so, die versuchen das alles darüber zu machen. Das klappt aber nicht. Ich sehe, dass es nicht so klappt, ja. Die machen dann was Neues und dann machen sie auch bestimmte Erfahrungen. Aber solange der eigentliche Konflikt nicht gelöst ist, geht das da, passiert da auch nichts Neues. Ne? Und das kann ich nicht über den Körper machen. Das ist letztlich eine Art von Flucht. Ja, ich kann in die Sexualität fliehen vor dem Mitteilen der Gefühle. Wenn ich aber das alles habe durchlaufen lassen, dann ist die Sexualität nur eine direktere Ausprägung von der Beziehungsfähigkeit eines Paares. Und da, ja, da könnte man natürlich noch viel zu sagen, zu ja, mit irgendwie, wie soll ich sagen, die Perversion zeigt sich eben auf allen Ebenen. Ja, wenn was nicht durchgelaufen ist, dann gibt es auf allen Ebenen eine Verzerrung. Im Kopf, im Körper, in der Sexualität, im Beruf, überall. Ne? Und die Ursache ist immer dieselbe. Ist immer dieselbe, dass ich den direkten Kontakt noch nicht erlebt habe. Ja, wenn also Menschen über die Sexualität irgendwelche speziellen Dinge ausleben, damit sie da eine Erfüllung bekommen, bedeutet das nur, sie konstruieren eine Umgebung oder ein Szenario von Distanz in einer bestimmten Rolle, was ihrem System so viel Sicherheit gibt, ja, dass sie eben den Energiefluss erleben können. So. Ist immer wieder dasselbe, ja. Ob ich das über eine politische Rolle mache oder so, es ist immer wieder dasselbe Spiel. Und wenn ich aber erfahre, dass der direkte Kontakt mich nicht bedroht, dann erlebe ich die Lebendigkeit unverzerrt in dem direkten Austausch. Und dann brauche ich nichts Schräges oder Perverses oder Merkwürdiges mehr, ja.
Ja, und eine andere Sache, viele Lehrer bieten stille Retreats an. Das kann auch verheerend ausgehen oder bringt in Bindungsthemen jetzt auch nichts.
Das ist für die meisten eine Reinszenierung, ne? In die Erstarrung gehen. Ne, das, ja, für die meisten stimmt vielleicht auch nicht, aber die Gefahr ist eben, wenn man als Kind in die Erstarrung gehen muss und keinen Kontakt hat, dann sucht man sich als Erwachsener Szenarien, die dem entsprechen. Und das möglichst noch mit einem guten Etikett. Dann kann ich sagen, ich gehe ins Stille-Retreat und suche nach Erleuchtung. Tatsächlich suche ich mir den gleichen Bindungskontext wie als Kind, nämlich ich muss erstarren, um zu überleben, und da sind andere Menschen, mit denen habe ich keinen Kontakt. Weil warum will ich zu einem Stille-Retreat? Was will ich denn da eigentlich?
Aber es wird sich nicht gut anfühlen, oder? Wenn man da sitzt, man merkt doch, dass es irgendwie schräg ist, also erstarrt.
Nochmal bitte, das habe ich nicht verstanden.
Es wird sich ja nicht gut anfühlen, wenn man da erstarrt sitzt in einem Stille-Retreat. Oder ist dann die Hoffnung auch, es wird besser, umso länger ich sitze?
Ja, das ist ja die Hoffnung in dem Todstellreflex. Der Todstellreflex bedeutet, der Organismus hofft zu überleben durch Unsichtbarkeit. Das ist der Todstellreflex. Und das kann unbewusst die Motivation sein, ja. Weil das als Kind so war. Wenn ich als Kind erstarren musste, meine Energie festhalten musste, um zu überleben, weil die Eltern gewalttätig waren, ne, oder gar niemand da war, ne, dann kann es sein, dass ich das so versuche zu wiederholen. Unbewusst in dasselbe Szenario gehe, um in der Hoffnung, dass da eine Lösung entsteht. Die entsteht aber so nicht.
Also es geht immer wieder um Kontakt, es geht um ehrliches Mitteilen. Ja.
Es geht nur rein von der Biologie, brauchen wir Verbindung. Und die kriegen wir durch ehrlichen Austausch. Das ist einfach die Biologie, das ist das, was wir brauchen, wie Sauerstoff, wie Nahrung, wie Trinkwasser.
Da hätten wir fast das Interview auf 2 Minuten kürzen können, oder?
Ja, wir könnten das auf 1 Sekunde kürzen. Ich sehe nämlich nach Nähe, Liebe und Austausch. Wenn wir, dann sagen wir das alle und sagen, was, wie es uns geht, und sind wir durch. Ne? Wäre vielleicht effizienter auch gewesen. Aber ja, so ist es. Ja, wir navigieren auch hier drumherum. Ich schwinge hier große Reden. Ja, ich könnte auch sagen, ich sehe nämlich noch viel Aufmerksamkeit. In meinem Kopf ist die Idee, ich müsste noch bekannter werden. Ja, ich fühle mich gerade toll, was auch immer. Ja?
Ja.
Und dann sagt ihr, was bei euch los ist, und dann sind wir eigentlich fertig.
Ja. Okay.
Aber natürlich, es gibt ja auch Menschen, die sind an dem Punkt. Die wollen meditieren, und ja, es ist gut. Aber was meine Erfahrung ist, auf den Stille-Retreats, wenn ich mit den Leuten rede, die sind alle da, die suchen einen Partner.
Ah.
Die meisten. Also zumindest, was
kann doch auch funktionieren, oder? Kann ja vielleicht auch funktionieren.
Dass ja, man kann funktionieren, ist aber meistens schwierig, wenn man am Essen beim Essen zum Schweigen muss. Da ist das einfach ein schlechtes Szenario. Ja, das ist ja der Witz. Also ich habe oft gesehen, dann nach, wie soll ich sagen, nach der letzten Meditationsrunde in der Küche, kann man gucken, was wirklich Sache ist. Wer sich ja so trifft, was da so passiert. Ne? Man kann das ja auch alles kombinieren. Ne? Man könnte ja zum Beispiel, so mache ich auf meinen größeren Retreats, ich adressiere zuerst das, worum es im Kern geht, und am Ende sitzen wir dann zur Meditation da. Das ist einfach am Nervensystem orientiert. Ne? Es ist auch eine Möglichkeit, wie man es machen kann.
Mir kommt öfters das Bild, wenn man Affen sieht, da hängt das Kleine, hängt ja immer an der Mutter dran, die scheint irgendwie noch gesünder zu sein, oder? Also wenn es jetzt eine gesunde Horde ist. Das Kleine ist immer bei der Mutter, dann wird es weitergegeben. Und
Ja, das brauchen wir. Man hat da ja auch Experimente gemacht, zum Beispiel. Man hat das, was man was als eins erlebt wird bei so einem Affenbaby, nämlich Nahrung über Milch und das Kuscheln am Fell, das hat man einfach getrennt. Also ich bin völlig gegen diese abartigen Experimente, aber einfach, um das mal zu verdeutlichen. Man hat also ein Fell hingestellt, ja, und eine Flasche mit Nahrungsmittel, mit Milch. So, dann hat man das Affenbaby dahingesetzt und wollte wissen, wenn sich das entscheiden muss, was macht's? So, und was hat das gemacht? Es ist nicht zur Milch gegangen, sondern hat das Fell umarmt und wäre quasi verhungert.
Dann hat vielleicht irgendwann angefangen, dass die Mutter das Baby irgendwo hingelegt hat, und das war schon das Problem. Oder als hätte es eigentlich immer bei sich tragen sollen. Nee,
das war kein traumatisiertes, sondern ein ganz gesundes Baby. Man wollte einfach wissen, wie entscheidet sich ein gesundes Wesen, um herauszufinden, was ist wichtiger für den Organismus.
Und also ich meine, eben
raus, für die Physiologie ist das Kuscheln und die Wärme und die Nähe offensichtlich überlebenswichtiger als die Muttermilch.
Ja, das habe ich verstanden. Also ich meine, dass es vielleicht mal so angefangen hat, dass die Mutter, also irgendwann angefangen hat, wo das Baby eigentlich doch immer bei sich ist, hat irgendwann angefangen, das so hinzulegen und dann ist schon zu spät. Also ich meine, in der Geschichte. Vielleicht offen, man hätte es vielleicht bei sich behalten sollen.
Ich verstehe jetzt nicht, was du mir sagen möchtest.
Also in der ganzen Geschichte. Das
in welcher Geschichte?
Der Menschheitsgeschichte, dass es natürlich ist, dass eine Mutter das Baby am Körper trägt. Und irgendwann wurden die Menschen so, dass es das Baby in ein Bett gelegt hat. So, dass es vielleicht so irgendwann passiert ist, dass ein Trauma aufgetaucht ist.
Nee, die Physiologie hat sich ja nicht geändert in den Millionen. Wir haben, das hat sich ja nicht geändert. Das sind die gleichen physiologischen Bedürfnisse, ne?
Ja, ich meine,
das der Körper, wie der Körper, wie das Nervensystem organisiert und aufgebaut ist, das hat sich nicht geändert. Wir haben Säugetiervagus, ne?
Ja, ich meine, dass so das Trauma angefangen hat, dass die Mutter das Kind irgendwo hingelegt hat und gesagt hat, ich bin oder gedacht hat, ich komme in 15 Minuten wieder.
Mhm.
Also, dass das Problem ist, dass die Mutter das Kind weggelegt hat irgendwann. Und nicht wie so die Affen, das Baby immer, ach, ja, hier, komm her und. Ist eine Idee.
Ich verstehe nicht ganz, was du mir sagen willst.
Dass da das Menschheitstrauma angefangen hat, dass die Mutter das Baby irgendwo hingelegt hat.
Schwer zu sagen, ich weiß es nicht.
Ja, war jetzt nur eine Idee, hat jetzt ein bisschen lange gedauert, die Idee.
Ich habe keine Ahnung, wie das angefangen hat. Da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Vielleicht, ja.
Okay, danke.
Es wird ruhig, ne? Auf einmal.
Mir ist jetzt im Zusammenhang mit dem, was Yvonne gerade gefragt hat, was eingefallen. Würdest du denn dann sagen, und natürlich mit dem Experiment, was du erklärt hattest, eine Mutter sollte das Kind tatsächlich immer im Arm halten? Also das Bedürfnis ist da, man will getragen werden, geborgen, sich geborgen fühlen als Kleines und braucht eine sichere Umgebung. Aber ist die davon abhängig, dass ständiger körperlicher Kontakt da ist?
Nee, weißt du, das kann man nicht mit dem Kopf machen. Es geht um Bindung und Kontakt. Das hat im Kopf überhaupt nichts zu tun. Das hat nichts mit irgendwelchen Erziehungskonzepten oder Regeln oder so zu tun. Das ist völlig davon.
Das heißt, das Kind muss das spüren, dass eine sichere Umgebung da ist und die natürlich dann auch über den körperlichen Kontakt ausgetragen wird, aber die muss da nicht ständig sein und da muss jetzt die Mutter nicht jedes Mal denken, wenn sie das Kind auf Seite legt, mein Kind wird jetzt traumatisiert.
Nee, um Gottes Willen. Nee, das hängt, weißt du, wir können eh nichts machen. Entweder, weißt du, die Mutter bringt das Maß an Bindungsfähigkeit mit, die kann nicht durch Regeln, Erziehungsratgeber oder auch jetzt durch die Trauma-Infos jetzt irgendwas anders oder richtig machen. Das geht überhaupt nicht, weil das sind tiefe innere Dinge. Ja, das kann man nicht einfach ändern, indem man ein paar Infos bekommt, sondern die tritt so mit dem Kind in Kontakt, wie es am besten geht. Ne, und mehr geht einfach nicht. Und das hat nichts mit dem Kopf zu tun. Es ist völlig egal, was die Mutter denkt oder was die für Ratgeber liest, was sie da glaubt, richtig machen zu wollen oder zu können. Natürlich als Mutter versucht man alles so gut, wie es geht, zu machen und holt sich vielleicht auch Infos, aber diese Ebene löst das Problem nicht. Ja. Es wäre vielleicht, wenn man da wirklich was machen wollen würde, wäre ja zum Beispiel eine Methode oder eine Idee, wenn man jetzt weiß, man möchte Nachwuchs, dass man eben Therapie macht und sich innerlich eben da entfaltet und diese Dinge bearbeitet. Und wenn dann das Baby da ist, dann hat man einfach von der Physiologie her vielleicht dann viel mehr Fähigkeit, in Kontakt zu treten. Und das, was da kommt als Säugling, ist sowieso immer überfordernd. Wir werden das nie komplett bedienen können. Ja, das ist illusorisch. Aber eben so gut es eben geht, ne? Es ist immer auch wieder die Frage, die ich höre, ja, was soll ich mit meinen Kindern machen? Wie soll ich mit meinen Kindern umgehen? Soll ich mit denen das machen oder das machen? Ne? Um diese Ebene geht's gar nicht.
Spürt das Kind nicht auch das Trauma der Eltern? Also beziehungsweise das System des Kindes reagiert doch auch auf das System der Eltern. Das heißt, es ist im Grunde egal, wie ich mich dem Kind gegen, nicht ganz egal, aber wenn ich jetzt vom Kopf aus gesteuert bin und sage, ich nehme das Kind jetzt die ganze Zeit in der Hand, aber ich bin innerlich komplett traumatisiert, dann fließt ja die Energie zu dem Kind gar nicht. Das heißt, ich bin auch gar nicht in Kontakt zu dem Kind.
Genau, also es wird nicht wesentlich was ändern, weil das nichts mit dem Kopf zu tun hat. Ich kann im Kopf nicht das autonome Nervensystem und die ganze Bindungsprogrammierung einfach so ändern. Und das ist, wenn man Kinder hat, ich habe keine Kinder, aber was ich sehe, ist, dass Kinder eben die Anteile ausleben, die im Elternsystem verdrängt werden. Ne? Und dann versuchen die Eltern, das im Kind zu lösen. Ne? Man kann, ja, wenn man jetzt eine Familie hat und man wissen will, was bei uns keinen Raum hat, muss man nur die Kinder angucken und gucken, was die so ausleben. Da kann man es im Außen studieren.
Ja, das habe ich.
Und wenn die Eltern ihre Beziehung transformieren, auf einmal entspannt sich auch was in den Kindern und dann kommt es da auch zur Ruhe, was da auch immer ist. Mhm. Ja, die kriegen das, die sorgen dafür rein aus biologischem Eigennutz, dass das Gesamtsystem so reguliert, stabil ist, wie es nur irgendwie geht. Und wenn sie sich dabei selber im Prinzip völlig kaputt machen. Aber das brauchen, das ist das, was ein Kind braucht halt zum Aufwachsen. Mhm.
Das hattest du, also ich hatte dir damals, als du die Q und A's noch gemacht hast, Fragen zugesendet im Zusammenhang zu meinen Kindern. Und da ist mir das dann auch sehr klar geworden.
Mhm.
Ja.
Ja, okay. Wenn keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, können wir langsam zum Ende kommen.
Mhm.
Oder möchtest du noch was? Hast du noch ein Thema?
Ja, ich sage immer gerne zum Abschluss, vielleicht falls Zuschauer, Zuhörer da sind, die da zum ersten Mal dabei sind, einfach die allerwichtigste Info, dass für Betroffene, wie sich das anfühlt heute ist, kann sich aussichtslos und hoffnungslos anfühlen und das stimmt aber nicht. Ja, der Organismus lügt uns in dem Sinne an. Die Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit, das ist ein Zustand, es ist aber nicht die Realität und das ist wichtig zu wissen, dass man darauf nicht reinfällt. Die Situation ist nicht hoffnungslos und sinnlos, sondern das lässt sich alles transformieren, auch wenn es sich so anfühlt. Dieses Gefühl stimmt nicht.
Es lässt sich alles heilen.
Ja gut, das darf man jetzt nicht sagen.
Ach so.
Deswegen sage ich transformieren.
Okay.
Ich meine auch nicht, wenn man sagt heilen, bezieht sich das auf Diagnosen und Symptome. Ich sage nie, dass Symptome weggehen, sondern wenn ich sage transformieren, meine ich damit, dass das Leiden aufhört. Ja.
Okay, kann ich auch rausschneiden. Ja, schön, Gopal. Dann danke ich dir ganz herzlich, euch auch für die Fragen und bis ein andermal.
Ja, danke.
Dankeschön.
Dankeschön. Danke.